Sebastian und freue mich auf gruselige Unterstützung. Bei mir ist heute der Udo, hallo.
Hallo.
Ja, genau. Und der Fred, hallo.
Ja, genau, hallo.
Das wird ja eine Gruselrunde hier, aber das ist ja auch richtig so im Schocktober oder Horroktober oder wie auch immer man diesen Tober nennen will.
So ist es und wir befinden uns im zweiten Teil unserer Nacht der reitenden Leichenreihe und ja, wie ich schon in der letzten Folge angekündigt habe, sprechen wir hier heute in dieser Folge gleich mal über die drei Fortsetzungen. Sprich also, wir reden heute über die faszinierenden Filme, die Rückkehr der reitenden Leichen. Dann haben wir, und jetzt bin ich mal ganz gespannt, das Geisterschiff der schwimmenden Leichen.
Oder?
Und es gibt verschiedene Titel. Ja, Udo, du hast noch einen.
Ja, oder das Geisterschiff der reitenden, es gibt das Geisterschiff der reitenden Leichen und das Geisterschiff der schwimmenden Leichen, aber es ist eher alles das Gleiche.
Korrekt. Und zu guter Letzt das Blutgericht der reitenden Leichen. Und genau, darum soll es heute gehen, um diese drei Fortsetzungen. Und wir werden das jetzt so machen, dass wir jeden Film einzeln kurz besprechen. Mit Inhaltsangabe ganz kurz, was hat sich hier verändert an Cast und Crew und dann geben wir unsere Talking Points ab und nachdem wir alle drei Filme durch haben, wollen wir vielleicht einfach nochmal so ein paar Punkte abgleichen, nämlich wie sieht es denn eigentlich aus, was haben denn die ganzen Teile alle gemeinsam, Stärken und Schwächen versuchen rauszufinden und vor allen Dingen, was ist denn das Erbe der reitenden Leichen und gehen dann drüber ins Fazit. Das ist so der kurze Fahrplan. Und ja, wir steigen am besten gleich ein und fangen an mit dem zweiten Teil, die Rückkehr der reitenden Leichen. Den spanischen Originaltitel möchte ich euch jetzt allen ersparen. mein Spanisch hat sich in den letzten Wochen nicht verbessert und deswegen. wir haben es hier mit der ersten Fortsetzung zu tun aus dem Jahre 1973. Das heißt also 2 Jahre nach dem Original wurde dann hier diese Fortsetzung nachgereicht. Und dieser erste Teil, der hat ganz schön viel Furore gesorgt und vor allen Dingen volle Kinokassen. Das war ja ein richtiger Erfolg, der Film. Und da hat man sich gesagt, Mensch, wenn wir das jetzt ganz gut ins Ausland exportieren können, dann müssen wir nachlegen. Dabei war man trotzdem ein bisschen sparsamer und ich glaube, da werden wir heute noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Es musste natürlich gespart werden, das heißt, es musste alles schnell gehen und das ist auch so leider Gottes so ein wiederkehrendes Motiv. Aber sei es drum, der Film, der geht in der Originalfassung, geht er 83 Minuten, beziehungsweise in der langen Fassung dann 87 Minuten und dann gibt es den natürlich noch gekürzt, da würde der dann 79 Minuten gehen und dann hätten wir hier noch eine spanische Fassung, die 88 Minuten geht und das Ganze ist ungeprüft in Deutschland, das heißt also die deutsche Fassung, die man hier bekommt, die ist dann glaube ich die 83 Minuten und hier bekommt man den sozusagen nur geschnitten. Wer den ungeschnitten sehen möchte, der muss dann ins deutschsprachige Ausland schauen. Regie führte wieder einmal Armando de Osorio und er hat auch wieder das Drehbuch geschrieben. Da sprechen wir definitiv nochmal drüber. Ansonsten hat er eigentlich alles, was so hinter der Kamera ist, komplett einmal ausgetauscht. Sprich also, die Produktion hat jetzt hier Ramon Piana übernommen. Die Musik ist trotzdem wieder von Anton Garcia Abril. Und hier muss man auch sagen, wir haben es auch wieder vor allem mit dem recycelten Score zu tun. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es in diesem zweiten Teil schon ein neues Thema gab oder ob man zu 100% den Originalscore genommen hat. Da wollte ich mal ganz kurz nachfragen, wisst ihr da was?
Ich bin mir da auch nicht sicher. Aber ich glaube, beim zweiten ist schon ein Großteil, mindestens ein Großteil aus dem ersten rüber geschwappt. Also da ist mir zumindest jetzt nicht wahnsinnig viel aufgefallen, was da irgendwie hätte neu sein können.
Es klang sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall.
Also ich weiß, dass der Score wirklich 1:1 auch wirklich wiederverwendet wird, aber bei verschiedenen Teilen gibt es eben halt noch neue Themen, die noch mit eingebaut worden sind. Also dass sozusagen der April hier nicht den kompletten Score nochmal neu machen muss, sondern nur einzelne Themen halt neu machen muss. Mhm. Genau, okay. An der Kamera haben wir hier Miguel Fernandez Mila Und Schnitt hat José Antonio Rojo besorgt. Und ja, damit haben wir sie alle. Und in der Besetzung sieht es schon ein bisschen anders aus. Jetzt kommen sozusagen schon die ersten namhaften Schauspieler dazu im Vergleich zum ersten. Tony Kendall könnte man eventuell kennen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Kennt ihr Tony Kendall?
Nee. Also, Fred, du?
Nee, ich kenne nicht. Sagt mir nichts.
Also bei mir irgendwie klingelt bei dem Namen was, aber ich krieg's nicht zugeordnet. Auch wenn ich so seine Liste durchgucke, ja, habe ich so ziemlich nichts gesehen, wo dieser Mann jetzt zumindest filmisch mitgemacht hat. Nee, bin ich raus.
Ja, also ihr kennt vielleicht also auch so also dem einen oder anderen so Italo-Derivat und Wiederholungsfilm, sowas wie Django zum Beispiel. Dann, wenn ich das richtig gesehen habe, das Schlitzohr vom Highway gibt es noch und der Stein des Todes, Yeti, der Schneemensch kommt, Flusspiraten am Mississippi, der Dämon und die Jungfrau. Da ist schon so ein bisschen was dabei, was man eventuell so als ja doch geekiger Filmnerd kennen könnte. Ich kenne tatsächlich keinen einzigen Film davon, muss ich sagen. aber ich habe zumindest, ich habe nicht gesehen, aber ein paar Titel habe ich schon gehört. Genau, danach, das Gesicht kam mir wiederum sehr, sehr, sehr bekannt vor, nämlich Fernando Sancho, der den Bürgermeister Duncan hier spielt. Der kam mir ziemlich bekannt vor. Ich konnte es gar nicht wirklich zuordnen. Erst eine Frage an euch. Kennt denn ihr den Fernando Sancho?
Nö. Ich habe ja auch genau Lawrence von Arabien nicht gesehen, von daher nein.
Ich auch nicht und es scheint genau, Einzige zu sein, der so halbwegs in dieser ewig langen Liste bekannt sein kann, also so auffällt. Ja, keine Ahnung, nee.
Genau, Lawrence von Arabien habe ich gesehen und habe ich sogar auch besprochen hier beim Kollegen vom Erstkontakt, der Markus, Grüße gehen raus, könnt ihr auch mal reinhören, daher kenne ich den auf jeden Fall und der hat auch hier bei dem ein oder anderen Django Fortsetzungsfilm mitgemacht und danach wird es aber ein bisschen dünn, hat aber tatsächlich eine riesengroße lange Vita und hat so ein ganz markiges Gesicht, also das ist wirklich so ein cooles Charaktergesicht, ja. Dann haben wir Frank Branagh, ach du meine Güte, José Canalejas und weiß der Fuchs was. Das Ding ist mit den mit den Namen, den Schauspielern, umso weiter tiefer wir kommen, umso unwahrscheinlich ist es, dass wir irgendjemanden kennen. Deswegen erspare ich uns das jetzt. Weißt du, was Gespräch vielleicht auch nicht wichtig ist? Was vielleicht aber noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass Lone Fleming hier noch einmal mitspielt. Und in dem Fall spielt sie hier dann die Mutter des Kindes. Die wird hier unter dem Namen Amalia aufgeführt. Ich wusste gar nicht, ob die den Namen nennen, aber hatten die den Namen von ihr genannt? Wisst ihr das?
Nee, kann ich auch nicht sagen, ob der Name genannt wird. Nee, zu spezifische Frage.
Genau, sei es drum. Aber auf jeden Fall, das soweit erstmal zum Stab und der Besetzung, genau.
Ich glaube, der bekannteste oder zumindest für mich persönlich der bekannteste ist wirklich dieser Frank Branagh oder Branagh, wie auch immer der Mann ausgesprochen wird, weil der ja schon ein paar sehr namhafte Western mitgemacht hat, wie The Good, The Bad, The Ugly, Once Upon a Time in the West, Fistful of Dollars and a Fistful of Dollars More und eben auch ein paar Klassiker des spanischen Horrorkinos wie bei Pieces oder Slugs hat er auch mitgemacht. Also da zumindest konnte ich den ein wenig zuordnen und da wusste ich auch gleich, das Gesicht hast du klar schon mal gesehen.
Welche warten das nochmal?
Der spielt da den Howard. Du musst dir mal das Bild angucken. Das siehst du sofort. Das ist auch ein sehr charaktermäßiges Gesicht. So ein bisschen längeres Gesicht, etwas längere Nase, etwas tiefstehende Augenbrauen.
Ist eine Charaktertyp. Genau, bei dem hatte ich auch das Gefühl, den könnte ich kennen, aber spannend, ja. Dann daher, also diese Italo-Western da, hier Natty Dollar-Trilogie und sowas, die mag ich natürlich sehr. Da
ist hier sowieso auffällig, dass hier Stab und Besetzung sehr, sehr viele, sehr, sehr viel aus dem Western-Bereich kommen. Also ja. Das finde ich, das merkt man direkt und das merkt man dem Film ja dann schlussendlich auch stark an. Ja.
Mhm. Hat Ja, gerade sogar im Vorgespräch. Da bin ich mal gespannt auf deinen Talking Point danach, Herr Fred.
Na klar.
Genau. Dann würde ich sagen, damit wir eine kleine Grundlage zumindest für diesen zweiten Teil haben, Udo, verliest doch mal bitte die Zusammenfassung. Was geht's denn da eigentlich in der Rückkehr der reitenden Leichen?
Jo, ich habe hier eine ganz kurze Zusammenfassung gefunden von einem Gerald Kuklinski, findet man auf der Seite italocinema.de, und die lautet: 500 Jahre, nachdem aufgebrachte Dorfbewohner den blutrünstigen Templern des nahegelegenen Klosters Bersano den Garaus machen, Anmerkung von mir und auch noch die Augen zunichte machen, weiter geht's hier, veranstaltet das Dorf ein Fest, um diesen Anlass aus ferner Vergangenheit zu feiern. Doch auch die Templer, welche durch den Genuss von Blut und Menschenfleisch unsterblich wurden, wollen ihren Jahrestag, und so steigen sie aus ihren Gräbern und fallen über das Dorf her. Ja, sehr kurz, sehr knapp, aber trifft's.
Gehe ich mit. Ich frage gleich mal vorneweg, wie hat euch denn der Film gefallen?
Also ich habe Teil 2 als ersten geschaut, sodass da das noch für mich so einen gewissen Neuigkeitswert hatte. Es ist ja nur überhaupt nicht mein Genre und auch nicht, habe jetzt auch keine Affinität zu so ganz kleinen Nischenfilmen. Denn ich fand den deswegen dann erstmal spannend, wie gesagt, weil ich da erstmal dachte, oh, was möchtest du hier auf denn besprechen? Die Musik, also vieles, was wir im ersten Teil ja schon gesagt haben, trifft auf den Teil ja auch zu. Faszinierend. Die Leichen, die Atmosphäre, aber auch das dürftige Schauspiel, die für in meinen Ohren nervige oder verwirrende Musik, wenn die so gedudelt hat. Ja, da war ich erstmal verwirrt, aber hab gespannt verwirrt zugeschaut, was da passiert eigentlich. Und hab's versucht zu verstehen. Ja, und danach habe ich erst den ersten Teil geschaut, mit dem haben wir ja gesprochen. Was sagt ihr dazu?
Ich muss sagen, ich glaube, wenn ich jetzt so alle 4 Filme in Reihe betrachte und so die unterschiedlichen Stärken und Schwächen mir mal ein bisschen näher unter die Lupe nehme, muss ich schon zugeben, dass ich den zweiten Teil, glaube ich, am stärksten und am dichtesten finde. Ich finde, da passt das Genre einfach perfekt. Dadurch, dass es sowohl halt diesen Gruselaspekt hat, als auch eben einen ganz enormen Western-Einschlag. Ich mag dieses studiomäßige Setting in diesem Dorf sehr gerne. Und da finde ich auch ganz gut, dass das vom ersten alles was umgeschrieben wurde. Ich finde den ein gutes Stück zackiger als den ersten. So ganz generell hat der ein besseres Pacing, einen besseren Flow, geht für mich viel, viel besser rein und besser durch. Und macht mir halt auch inhaltlich mehr Spaß, weil wirklich verschiedene Ebenen vorkommen und die Charaktere auch wirklich was zu tun haben, weil es dann auch eine Liebesbeziehung gibt, es gibt Eifersüchteleien, weil die Frau des Bürgermeisters den Bürgermeister da abhaut mit dem anderen Kerl, und dann werden dem auch Schläger auf den Leib geschickt und so. Also da passiert endlich mal mehr als nur langsame Leichen tappern durch die Gegend und wollen Menschenfleisch. Und ich finde das auch hier mit dem Showdown alles eigentlich ziemlich gelungen. Also ich muss sagen, Daumen nach oben. Ich glaube, von den 4 ist das hier mein Liebster. Basti, wie geht's dir?
Ja, ich finde den Film tatsächlich auch sehr, du hast es eigentlich ganz gut schon gesagt, der ist sehr on point, der ist sehr knackig. Der ist tatsächlich etwas dichter insgesamt halt, auch das merkt man aber auch im Drehbuch. Also hier habe ich so richtig so das Gefühl, dass er sich nur auf den Hosenboden gesetzt hat, gesagt, okay, wir müssen hier mal die Dramaturgie verbessern. Und weil er das Drehbuch hier aber auch alleine geschrieben hat, muss man wirklich sagen, also gehört mit hier zu den stärkeren Arbeiten drehbuchseitig. Und du hast es auch schon gesagt, diese ganzen Figurenbeziehungen, dann gibt es da Streitereien. Hier ist sogar auch Humor drin, der ist auch gewollt, der ist nicht unfreiwillig, sondern der ist wirklich richtig gewollt.
Ja.
Und natürlich halt auch das gewisse Maß an Nacktheit, was halt da drinne ist, bis hin zu diese ganzen Anspielungen auf Literaturklassiker, bis hin zu sowas wie der Glöckner von Notre Dame und weißt du toll, was so eine alten Gothic-Novellen und Gothic-Bücher und sowas halt, da merkt man dann eben mal schon, wo er sich halt bedient hat dran, und ich finde das eigentlich wirklich ganz gut. Und was mich tatsächlich so insgesamt einfach nur so ein ganz kleines bisschen so so rausreißt aus so einer schönen Gruselstimmung wie aus dem ersten, ist halt einfach, es ist halt ein Set. der Vorteil bei Sets natürlich sein, dieser Film sieht natürlich halt auch wahnsinnig toll geleuchtet halt aus. Also was heißt wahnsinnig toll, aber er sieht eben halt so gut geleuchtet aus, dass er den ersten so ein bisschen so in den Schatten stellt. Der sieht hier wertiger aus, der sieht technisch perfekter aus und man merkt dann eben halt auch, da kann die Kamera auch viel mehr machen, wenn man in Sets ist. Dann kann man ein paar schöne Longtakes machen. Also so insgesamt ist das schon cool und man merkt auch immer jedes Mal, wenn die dann wiederum draußen drehen, müssen die natürlich dann dort draußen die Leute wirklich mit Licht bewerfen. Da gibt es so eine Szene da in diesen, wo die da draußen sich heimlich treffen bei diesen Steinfelsen da irgendwo draußen und da sieht man tatsächlich dann auch noch, dass da Licht auf die geworfen wird, weil irgendjemand läuft da durchs Bild und das wirft dann natürlich einen Schatten von der Crew auf dieses Set. Das finde ich schon ganz witzig. Also insgesamt kann ich sagen, ich hatte so meinen Spaß mit dem Film, gerade auch weil da noch so ein bisschen so der Humor noch mit reinkommt und ja, also das in aller Kürze zu dem zweiten Teil.
Jo, ich finde auch ganz schön, dass es auch ein bisschen noch eine politische Ebene darin gibt. Also wirklich, ich glaube, alle Ideen, die Osorio hier auf dem Zettel hatte, und ich glaube, das war eine ganze Menge, die hatte alle in dieses eine Ding hier reingepackt. Also weit, weit mehr als im ersten. Und ja, über den Rest danach werden wir ja dann noch zu sprechen kommen. Aber das... Ausgewogen. Das ist wirklich ausgewogen. Hatte er hier für das Drehbuch mehr Zeit? Es wirkt mir so, als hätte er hier einfach fürs Drehbuch ein gutes Stückchen mehr sich Ruhe und Zeit genommen, um das ein bisschen auszufeilen und da wirklich was draus zu machen.
2 Jahre.
Ja, die hat er genutzt. Schön.
Das merkt man. Ich finde es gut, dass du das mit dem Politischen angesprochen hast, weil wir sind ja immer noch in den Ausläufen vom Franco-Regime. Mhm. Franco lebt zu dem Zeitpunkt ja noch und du hast sozusagen diesen autokratischen Bürgermeister, der dort seine Schergen um sich rum hat, seine Handlanger und diese ganzen Geschicke dort kontrolliert. Das finde ich schon, kann man schon als politischen Seitenhieb kann man das schon sehen und betrachten. Vor allem auch der wiederum hat ja auch einen Vorgesetzten, der mir partout nicht glauben will, dass da hier so jetzt ein paar Leichen gerade unterwegs sind.
Na gut, kann ich den Minister ja ein bisschen verstehen, dass man da erstmal skeptisch ist.
Und also wirklich einfach eine nette humoristische Einlage. Ich fand die ganze Geschichte mit dem Minister ist natürlich ein bisschen herrlich blöde, aber herrlich blöde und wirklich unterhaltsam, muss man sagen. Also das gefällt mir sehr.
Ja, gut aufgelockert mit der Sekretärin oder sowas, die da noch so ein paar Gags mit reinbringt. Ja, war ein bisschen zotig, aber ja.
Ja, das hatte so ein bisschen was von Sexklamotte. Mhm. Gerade wenn unser heißgeliebter Pedro aus dem ersten Teil hier wieder mitspielt und die junge blonde Dame besucht zum Beispiel. Mhm. Das war alles ein bisschen einfach nur in den Film reingeschrieben, damit man noch ein bisschen Nacktheit hat und noch ein paar Opfer dann später natürlich.
Was er aber auch immer wieder reinschreibt, und das stört mich ein bisschen, ist immer, also hier ist es der Bucklige, ich glaube Murdo heißt er. Mhm. Das hat er ja in irgendwie jedem Film, hat er so eine Person, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Und also in dem zweiten hat mich der Murdo wirklich etwas gestört. Ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich weiß nicht, warum er das immer wieder reinschmeißt. Irgendwie scheint das damit zu haben, dass es halt einen gibt im Dorf, der von den anderen niedergemacht wird, der irgendwie da so eine Sonderstellung hat und ich finde hier tut er dem Film nicht viel Gutes irgendwie und das ist mir später in der Reihe auch nochmal aufgefallen, im vierten kommt das auch nochmal vor, so eine Figur. Auch da finde ich, tut die Figur dem ganzen Film nicht unbedingt was Gutes, aber so hat Osorio immer wieder seine Trademarks, die er durchzieht, ne? Und das ist eine Trademark, die sich hier durch die Reihe wirklich durchzieht, ja.
Ja. Im Geisterschiff habe ich keinen gefunden, der richtig würdig ist. Erinnere ich mich zumindest nicht. Aber ansonsten, ersten, zweiten, vierten Teil gibt es immer so einen schrägen. Ich fand witzigerweise, ich dachte zuerst an Bruce Dickinson vom Gesicht her, von Länge von Iron Maiden irgendwie.
Jo.
Hatte der so Anleihen. Ja. Also das ist ja so ein bisschen das so Klöckner-artig, ne? Das hattest du irgendwie schon gesagt, Basti, ne? Und insgesamt finde ich, hat der Film so, ich habe es jetzt nicht genau analysiert, aber der wirkt sich sehr wie einem klassischen Drama orientiert von der Figuren- und Story-Konstellation. Also da hast du halt diesen Virto, also diesen, ich mir fällt jetzt leider nicht das Beispiel ein, vielleicht euch ja, den hatten wir öfter auch im klassischen Drama, wo der so halt so eine Prophezeiungsrolle spielt oder irgendwie so dieses Unheimliche reinbringt. Dann hast du ja eine Figurenkonstellation, du hast den bösen Bürgermeister, seine Frau geht mit dem, der neu kommt, fremd, und aber eigentlich hat die einen heimlichen Verehrer, der gleichzeitig der beste Freund oder der Handlanger vom Chef ist und der da die ganze Zeit schon auch auf sie scharf ist. Das ist so eine schöne Telenovella-artige, aber ich finde, also stark konstruiert, aber irgendwie macht Spaß in dem Film, da so das, wie da sich so ein bisschen Drama, Beziehungsdrama ergibt.
Es ist schon fast theatermäßig, ne? Und auch da musste ich wieder an viele, viele Western denken, wo es auch solche Zweiecks- und Dreiecksbeziehungen gibt. Ja.
Und da merkt man ja auch wirklich, dass der da auch tatsächlich fähige Schauspieler hatte, die das dann auch umsetzen können, auch mit Leben füllen können. Denn beim ersten waren ja dann doch so viele LaiendarstellerInnen und da merkt man dann doch schon, dass die dann halt nicht so gut damit umgehen können. Und hier merkst du schon, das sind ja Charaktergesichter, das sind ja richtige Typinnen, wenn man es so will. Und also das funktioniert dann natürlich dann halt auch, weil da braucht es nicht so viel Regieanweisung und er kann sich hier der Osorio tatsächlich auch ein bisschen auf das Staging kümmern und das funktioniert ziemlich gut.
Ich finde, die Gesichter sind wirklich alle wesentlich eckiger und die können auch alle besser in die Kamera gucken, aber manche Sachen fand ich trotzdem, also auch, die können auch besser spielen, aber gerade eine der furchtbarsten Szenen, also die dann gleich hängen blieben, ist, wie der in einem orangefarbenen, offenen Jeep Cabrio ankommt, ganz so pseudo-cool mit der Sonnenbrille. Und das fand ich, so bezeichnet. Also irgendwie, das so, ihr wisst ja, was ich meine, so gewollt cool, und aber eigentlich gefühlt nur peinlich. Also peinlich, es hat eben nicht cool gewirkt. Wisst ihr, was ich meine? So, so 70er Jahre Playboy raushängen lassen.
Ich fand das ehrlich gesagt sogar ganz witzig. Das hatte für mich wieder mehr eine humoreske Note. Aber was ich dem Film hier dann in dem Zuge definitiv zugute halten muss, ein riesengroßer Pluspunkt, das ist auch in dieser Reihe der Film, wo man sich die Figuren, die Charaktere, die Gesichter am allerbesten merken kann. Also wo man wirklich viel mehr Wiedererkennungswert hat, als beispielsweise in so einem ersten oder in so einem dritten Teil, wo man wirklich teilweise Schwierigkeiten hat mit den Figuren, sich die zu merken. Ne? Das ist hier nicht der Fall. Hier kann man sich die Leute sehr, sehr gut merken und auch kleine Randfiguren haben hier wirklich viel Ausdruck und Stärke drin und spielen manchmal zwar nur eine kleine, aber trotzdem eine gewichtige Rolle, wie dieser Herr am Telefon oder solche Sachen. Ne? Und das gefällt mir hier sehr gut. Da hat er beim Casting auch eindeutig bewiesen, dass er hier ein besseres Händchen hatte als dann zuvor oder auch zu weiten Teilen danach.
Was ich persönlich sehr interessant finde, insgesamt hat auch bei der Reihe, aber das merkt man eben halt auch hier, dass es so keine klassische Fortsetzung ist im herkömmlichen Sinne, die sozusagen direkt an den ersten anknüpft, sondern dass man es hier eigentlich, wenn man es so will, mit einer Neuinterpretation dieses Stoffs einfach zu tun hat. Und das wird sich jetzt durch alle weiteren Teile dann auch durchziehen, dass jeder Film für sich genommen einzeln stehen kann und eine eigene Geschichte erzählt, eben halt rum um diese reitenden Leichen. Und da wird dann eben halt auch diese Geschichte eben halt ganz anders erzählt. Und ich fand hier zum Beispiel gleich am Anfang, diese Entstehungsgeschichte, wie die zu diesen reitenden Leichen ja dann werden, also diese Templer, das fand ich hier auch schon ganz schön drüber. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch ein bisschen erinnern an diese Eröffnungsszene? wie die dann dort
am Kreuz
gefesselt werden und dann verbrannt werden und ich glaube die Augen auch noch ausgestochen.
Genau, auch ausgebrannt, aber leider nicht so wahnsinnig gut getrickst, nicht so wahnsinnig gut gemacht, ist mir da aufgefallen. Also die Szene ist wirklich ein bisschen vergurkt an manchen Stellen und auch vom Schnitt her war das ein bisschen komplex. Ich wollte aber kurz noch darauf eingehen, was du gesagt hast mit den vier Filmen. Das sehe ich auch so. Ich musste sogar interessanterweise an die Alien-Reihe denken und nicht, dass ich jetzt die Qualitäten der Alien-Reihe mit den Qualitäten dieser Reihe hier in Waage setzen möchte. Darum geht es gar nicht. Aber es ist ähnlich, dass hier eigentlich viermal Also Osorio hat hier eigentlich viermal den gleichen Film gedreht, nur in unterschiedlichen Genres und mit unterschiedlicher Gewichtung, unterschiedlichen Nuancen und hat immer mal wieder so ein bisschen am Gesamtkonzept gefeilt. Und deshalb musste ich so ein kleines bisschen daran denken, ne, dass er mit seinem Erstling halt das Ganze aus der Wiege geholt hat, was ja doch irgendwie ein sehr, sehr langsamer Grusler ist. Das zweite hier eher der doch recht klare Westernfilm. Im dritten ist es dann ja eher dieses Geisterschiff-Ding, dieses wirklich klassische Geistergrusel Thema. Und der vierte hat da nochmal so einen ganz eigenen Kniff drin durch das Setting und bringt da nochmal so ein gutes Stück mehr Drama rein, ein gutes Stück mehr Mythologie rein und so. Also das finde ich ganz spannend, dass er sich eigentlich dasselbe Konzept genommen hat und immer wieder neu durchdacht und neu entwickelt hat und eigentlich trotzdem im Kern sehr ähnliche Filme gedreht hat, die dann halt dennoch auf der Leinwand sehr unterschiedlich wirken.
Ja. Das sehe ich auch so. Und ich finde das auch mit diesem, das ist so der Western unter diesen vier Filmen, das sehe ich auch so. Das ist eigentlich ein sehr schöner Punkt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Habt ihr noch ein paar Talking Points zum zweiten Teil?
Gar nicht mal ganz explizit, nee. Also ich glaube, da würde ich eher dann nochmal dann im Gesamtgespräch, wenn man nochmal alle beleuchtet, ein bisschen drauf eingehen. Aber so ganz generell einfach ein schöner Film. So, rund, den würde ich, wenn mich jemand fragt, welchen Teil der Reihe soll ich gucken, wenn ich nur Bock auf einen Film habe, würde ich, glaube ich, diesen hier empfehlen.
Ah, cool.
Ja.
Für alle da draußen, die hier zuhören, vielleicht noch ein kleiner Hörtipp über den zweiten Teil, hat etwas ausführlicher das Bahnhofskino gesprochen. Da könnt ihr gerne auch mal ein Ohr dort riskieren. Aber erst nachdem ihr die Folge hier gehört habt.
Gruß an die Kollegen.
Gut, dann steigen wir gleich mal in den dritten Teil ein. Und im gleichen Jahr wie dieser zweite Teil drehte Osorio auch noch einen anderen Film. Der Film heißt Inferno des Grauens. Ich weiß nicht, habt ihr in der Vita ein bisschen was darüber gelesen? Ich habe nicht wirklich viel über den Film gefunden. Mhm. Fand ich aber sehr spannend, dass der sozusagen jetzt nach diesem Film gleich noch einen anderen gemacht hat. Mhm. Und hat im Jahr 1974 dann das Geisterschiff der schwimmenden Leichen gedreht. Das ist alles doch recht dicht beieinander, wie ich finde. Und warum ich das jetzt schon gerade schon mal so sage, das werden wir jetzt auch gleich aufklären. Aber vorab erstmal die Hard Facts. Das hatte ich schon gesagt, von 1974. Der Film hat eine Laufzeit von 86 Minuten. Und jetzt muss man dazu sagen, dieser Film ist beschlagnahmt in seiner Urfassung. Es gibt, ich glaube, im Stream kann man sich den ausleihen. Da ist der geschnitten. Mhm. Da fehlen, glaube ich, 3 Minuten in etwa. Ich glaube, da geht knapp 90 Minuten in der Originalfassung sozusagen. Bei uns in Deutschland gibt es wirklich nur die geschnittene. Und der ist ja beschlagnahmt, immer noch. Der ist ja zweimal beschlagnahmt worden. Einmal ist er entschlagnahmt worden, dann ist er wieder nochmal beschlagnahmt worden. Und ich muss jetzt mal kurz hier am Anfang wirklich die Frage stellen, warum ist dieser Film beschlagnahmt? Kann mir das einer von euch sagen?
Weil der zu langweilig war für die Zuschauer. Das,
das kann durchaus das sein.
Sollten die wegschließen. Also,
bei dem Film bin ich tatsächlich ein bisschen weggenickt. Also ich habe aber auch nur die geschnittene Fassung gesehen. Ich weiß, dass da irgendwo das Mädel nicht geköpft wird. Also das habe ich nicht gesehen und habe gelesen, dass es das wohl wird. Ich weiß ja nicht, ob das so brutal ist, aber die geschnittene Fassung, ja.
Also es ist eigentlich, wenn man so will, der blutleerste der ganzen Reihe.
Ja, und das ist auch wirklich einfach quatschig. Wäre das Ding heute, wird das heute durch eine Bewertung durchlaufen, ganz ehrlich, der wäre wahrscheinlich ab 12. Also, ne, oder maximal ab 16. 16, ja. Aber also, das ist jetzt ja, also ich sehe da auch keinen Beschlagnahmungsgrund zugesehen. Das muss damals eher eine Art Politikum oder falsche Zeit gewesen sein, aber so richtig Sinn macht's nicht.
Nun gut, gehen wir mal durch. Es hat sich wieder einiges getan im Hause der Osorio und zwar, er hat wieder eine selbstverständliche Regie und Drehbuch gemacht. Mhm. Die Produktion hat jetzt allerdings ein J.L. Bermudez de Castro gemacht. Musik, wie immer, der gute Anton Garcia Abril. Kamera, Raúl Artigot und Schnitt, Petra Dinieva. Genau, an der Besetzung. Das finde ich tatsächlich ein bisschen spannend, weil Fred, wir haben schon mal über einen der Darsteller in unserem Podcast gesprochen, über Jack Taylor. Oh, und Jack Taylor ist der Schauspieler, der den Victor Fargas in die neuen Forten spielt.
Und Jack Taylor macht ja auch sonst, also der hat eine ganze Menge auf seiner Vita und also da kennt man auch das ein oder andere. Also das muss man schon sagen. Der ist ja auch bei Conan mit dabei. Da haben wir auch wieder spanische Klassiker mit Pieces, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, Edge of the X auch. Aber der hat auch generell, der hat einfach viel gemacht.
Ja, der hat auch hier Cleopatra mitgespielt. Die Rückkehr der Musketiere, 1492, Eroberung des Paradieses. Mhm. Also da ist schon eine ganze Menge mit dabei. Aber nicht zu vergessen, er hat auch bei Conan mitgespielt.
Hat er. Und ansonsten auch wirklich so einige schön schmierige Sachen. Also da sind so ein paar Titel dabei, die will ich mir auch glatt mal auf den Zettel schreiben. Weil das ganz interessant aussieht, was der noch so getrieben hat.
Dann haben wir noch was Neues. Und zwar, das ist ein recht internationaler Cast. Und da schlägt auch die Maria Pershi mit rein, die hier die Lillian spielt. Die ist nämlich eine österreichische Filmschauspielerin, die hier für dieses Projekt gewonnen werden konnte. Mhm. Und dann haben wir noch Manuel de Blas, der den Sergio spielt. Der hat auch eine gute Vita. Ich kenne allerdings nicht wirklich viel von ihm, außer von Uncharted habe ich schon was gehört, aber nie gesehen. Dann haben wir noch unvergessen Carlos Lemos als Professor Grüber.
Der Retter des Filmes, muss man sagen. Der Retter des Filmes, ja.
Ja, finde ich auch, ja.
Darüber werden wir auch gleich sprechen. Dann haben wir noch Carlos Lemos, Barbara Ray als Noemi, dann die Blanca Estrada als Katja und zu guter Letzt Margarita Merino als Lorena. Und damit haben wir sie alle. Liebe Udo, magst du uns ganz kurz verlesen, was es denn da bei diesen schwimmenden Leichen geht?
Auf jeden Fall. Auch hier beschert uns wieder der geschätzte Gerald Kuklinski von schon vorhin erwähnter Seite italocinema.de. Der versorgt uns hier mit dem Kurzinhalt. Und dieser Inhalt lautet: Das Model Noemi sorgt sich um ihre Freundin und Mitbewohnerin Kathy, die verschwunden ist, seit sie einen Anruf von der Fotografin Lillian erhielt. Nur widerwillig gesteht Lillian ihr, dass Kathy für einen geheimen Werbestunt engagiert wurde. In einem Motorboot des Geschäftsmanns und Politikers Howard Tucker treiben Kathy und Bootsführerin Lorena auf dem Meer und sollen sich von einem vorbeifahrenden Schiff retten lassen. Doch das einzige Schiff, dem sie begegnen, ist ein Geisterschiff mit blutrünstigen Templar-Zombies an Bord. Höchste Zeit für eine Rettungsaktion. Ja, jetzt muss man erstmal sagen, also Osorio, der hat es geschafft, beim Vorgänger alle Ideen aus einer großen Liste in einen Film zu packen und hier hat er das Gegenteil gemacht. Hier ist das Ganze nämlich eher ein bisschen ideenarm, aber ich muss sagen, der ganze Start in diesem Film, das finde ich ist noch einer der größten, stärksten Punkte, nämlich dieses ganze Setting mit dem Model-Set und die dudelige Musik, wie der Fred sagen würde. Ich mag die ja, ich mag die ausgesprochen gerne und finde, das ist ein riesengroßer Pluspunkt der Reihe. Und ich finde also die ganze Ausgangssituation fantastisch bescheuert und also das mag ich sehr, bis sich dann das Ganze irgendwie in gähnender Langeweile auf dem Geisterschiff verliert. Aber der Start, der Auftakt und auch der Schlusspunkt, die finde ich ganz fantastisch. Also das, die Klammer ist gelungen, nur in der Mitte tut sich eben Osorio schwer mit Ideen. Oder, Basti, wie siehst du das?
Wir haben ihn ja gestern zusammen gesehen, nochmal den Film. Und ich habe, glaube ich, beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, ich habe das schon ein bisschen alles abgefeiert. Ich fand dieses Geisterschiff-Set, das fand ich so toll. Ich fand das auch so toll, dass man sieht, dass sie das offensichtlich in irgendeinem Basin oder Badewanne gedreht haben mit einem Miniaturschiff. Da funktioniert nicht vieles und trotzdem hat das so eine ganz tolle Stimmung. Und gestern ist mir dann aber tatsächlich richtig bewusst geworden, dass dieser Film eigentlich maximal 50 Minuten lang ist. Das wäre die richtige Länge für diesen Film gewesen, denn leider fühlen sich dann diese restlichen 30 Minuten wirklich quälend lang an. Das sind gerade diese ganzen Dinge auf dem Schiff und jetzt hatte ich natürlich genügend Zeit drüber nachzudenken, das auch zu reflektieren. Für mich ist es halt auch einfach so, ja, der musste natürlich gucken, wo geht das Geld hin und der wusste ganz genau, ich möchte gerne unbedingt, möchte ich so ein großes Schiff haben, auf dem ich vieles spielen lasse, das heißt also richtig so Sets bauen und da ist halt wahrscheinlich ein Großteil der Kohle reingeflossen und Die können das aber trotzdem nicht so riesengroß bauen, so maßstabgetreu, sondern halt eher kleiner bauen. Und dadurch ist man halt auch eingeengt und dadurch können die Schauspieler gar nicht so viel in den Sets agieren. Das heißt also, das geht nur, indem man alles ein bisschen langsamer macht. Mhm. Und da fangen die Probleme bei diesem Film wirklich an. Die Schauspieler müssen sich jetzt hier auf einmal langsam bewegen. Wir sind super dicht mit der Kamera dran, denn wenn wir auf Weitwinkel gehen, würden wir wahrscheinlich sehen, dass es eben halt Sets sind. Und die Leichen haben jetzt natürlich dann nicht mehr sozusagen dieses Bersano, dieses aus diesen Gräbern aussteigen, sondern das sind eben halt einfache, blöde Särge und das verpufft ein bisschen und das ist schade, weil ich es gleichzeitig eigentlich cool finde, die Idee, die Vorstellung, was es in meinem Kopf macht, die ist fantastisch, die ist toll und ich finde auch die Kulissen und Sets, die sind alle fantastisch in diesem Film, aber leider funktioniert es dann eben halt genau da eben halt nicht. Genau auf diesem Schiff funktioniert es nicht. Alles andere ringsrum, da funktioniert der Film perfekt. Und das hast du auch gut gesagt. Also gerade auch am Anfang, dieses ganze Dahinkommen und auch das Ende, das finde ich ja super zynisch und das hat mir wahnsinnig viel Freude beschert. Also das ist schon echt top.
Das Ding.
Aber bevor ich jetzt zu viel reinsage, ich wollte kurz noch dem Fred natürlich noch, noch seine Kurzeinschätzung noch dazu geben. Oder war es jetzt noch inhaltlich was zu meinem Punkt noch irgendwo? Oder?
Ich wollte nur aufgreifen mit, ich sehe es ganz genau wie du, dieser Film könnte eigentlich wirklich mal so einen Supercut vertragen, wo einfach das Ganze ein bisschen gerafft und zusammengeschnipselt wird. Und wie du schon gesagt hast, so rund auf 50 Minuten zusammengesäbelt. Und dann wäre das hier vielleicht wirklich ein richtig, richtig starker Film, der hier drin liegt, ohne diese ganzen Streckungen und so weiter. Das kann ich mir total gut vorstellen. Oder sagen wir maximal eine Stunde, aber wirklich im äußersten Falle. Und dann wäre das hier eine richtig runde Nummer. So, Fred, wie hat dir denn bitte das Geisterschiff der vor sich hin blubbernden Leichen gefallen?
Ich glaube, wenn ich die ganzen Superlative rausnehme, die ihr benutzt habt, dann könnte ich mich anschließen. Also
fand's ihn so gut, ja?
Dann stimmt es, wenn ich sie rausnehme. Ja, so gut halt, ne? Also ich fand die Atmosphäre auf dem Geisterschiff, ich fand der Nebel und das Schiff haben den Leichen ganz gut getan. Einfach so von so in einzelnen Momenten, sage ich mal. Und auch die Enge irgendwie hat es glaubwürdig gemacht, dass man vor so langsamen Leichen nicht wegrennen kann auf dem Schiff. Aber ich fand ihn. Den und den vierten Teil furchtbar zäh und langweilig. Also am Anfang, ich fand ihn auf jeden Fall nicht gut am Anfang, aber noch witzig. in ein paar kantige Gesichter, also diese die Chefin da von der in der Model-Szene, die hat so ein schönes Bösewicht-Gesicht ist mich ein bisschen an, keine Ahnung, an Bond, Liebesgrüße aus Moskau, das heißt, die böse Russin erinnert oder so. Also, die hatte was Kantiges, dann der böse Kapitalist. War nicht glaubwürdig, aber sah dabei gut aus. Also, habe ich am Anfang gern gesehen und dann fand ich die Konstellation, die hatte sowas Indiana Jones, Frankenstein, Dracula-artiges, also dieses da, wir ziehen raus, um Leute zu retten und dann kommt noch der verrückte Professor, obwohl der halt hier nicht wirklich verrückt war, aber so ein halt der Forschertyp, der Wissenschaftler halt, der da noch so mitreißt, das war irgendwie so eine Typ, das ist so, als wenn der in seinen Varianten halt von den Filmen hat er halt sein Grundthema genommen und hat den Film irgendwie einen Genre übergestülpt, ne, im zweiten Teil der Western, im ersten Teil kann ich gar nicht mehr sagen und hier halt irgendwie so Gothic, Grusel à la Draco, also so eine ganz andere Story-Konstellation. Das fand ich am Anfang noch ganz witzig und dann auch, als die am Anfang, jetzt sind die in so Katakomben unterwegs da, ich weiß gar nicht, was das war, aber das hat mir auch richtig, also optisch recht gut gefallen. Und die Stimmung, also am Anfang fand ich vergleichsweise gut, im Vergleich zum Rest zum Film auf jeden Fall, der dann absagt, also der dann einfach uninteressant wird.
Ja. Der wirkt halt fast wie eine Hammer-Produktion, finde ich, an vielen Stellen. Und das finde ich ganz interessant.
Ja, so ein bisschen Tanz der Vampire mäßig oder so, ich weiß auch nicht.
Sowas, ja, genau. Und interessant finde ich da aber so einiges dran. So einige Entscheidungen sind ganz seltsam, weil zum Beispiel hier hat er jetzt die meisten Mädels mit reingeschrieben und auch Modelszene und so weiter, aber hier wird irgendwie völlig auf die Nacktheit verzichtet. Meine ich jetzt nicht mal als Kritikpunkt, ist mir nur aufgefallen. Finde ich eine seltsame Entscheidung, wenn man jetzt die vier Filme mal so nebeneinander betrachtet. Ich finde auch eine sehr seltsame Entscheidung, dass die ganze Zeit immer wieder in dem Film erwähnt wird, wie wahnsinnig heiß es doch ist und schwül es doch ist. Und dieser ganze Film fühlt sich für mich einfach nur brutal kalt an. Und ich denke die ganze Zeit, ich müsste eigentlich eher bibbern als schwitzen. Finde ich auch eine ganz seltsame Entscheidung. Macht natürlich Sinn, weil dann konnte er die Mädels da im Bikini durch die Gegend schicken, klar. Aber auf dem Papier ist das dann, glaube ich, schlauer, als dann schlussendlich, wie es hier in diesem Film präsentiert wird. Das funktioniert nämlich einfach alles vorne und hinten nicht. Und also das zieht sich eben durch mit dem funktioniert eben nicht, weil der gesamte Mittelteil hat einfach keine Plotpoints. Dabei hat man hier spannende Figuren, eigentlich. Dabei hat man hier spannende Konstellationen. Eigentlich. Es wird einfach nur nichts daraus gemacht. Also den Professor zum Beispiel, den finde ich wirklich den Retter dieses Films, weil der als schon quasi Comic Relief Charakter wirklich einen schönen Humor und auch ein bisschen Tempo damit reinbringt und das Ganze so ein bisschen nach oben zieht. Oder die ein oder andere etwas skurrile Szene, wie auch mit dem Radio, was ja auch so ein Trademark von Osorio zu sein scheint. Aber schlussendlich geht das alles nicht auf, zergeht in Langeweile und ich kann vollkommen nachvollziehen, warum du da weggenickt bist. Also ich musste das Ding jetzt dreimal sehen, um mich an genug erinnern zu können, um mit euch darüber zu sprechen. Denn ganz ehrlich, nach dem ersten Mal war alles nach einer halben Stunde wieder weg. Der Film bleibt nicht kleben und das, also bis auf den Anfang vielleicht und so das letzte Bild, aber der passiert einfach viel, viel, viel zu wenig, als dass man sich das in irgendeiner Art und Weise wirklich ernsthaft merken würde und das finde ich dramatisch. Basti, hattest du dasselbe Problem nach dem ersten Mal, den du diesen Film gesehen hast?
Beim ersten Mal war ich tatsächlich von dieser Gesamtstimmung so ein bisschen so eingelullt und jetzt ist es wirklich so, dass ich, wenn man das schon einmal gesehen hat, dann achtet man natürlich verstärkt auf die anderen Sachen und hier funktioniert ganz vieles nicht. Und meine steile These zu diesem Film ist, der hat hier kein vollständiges Drehbuch gehabt, sondern hat hier definitiv, also das heißt definitiv, der hat hier mit einem Treatment gearbeitet. Das heißt also, der hat sozusagen die Grundstruktur dieses Films hat er gehabt, hat aber viel improvisiert und das merkt man vor allen Dingen auch an dem Doktor. Also gerade diese Szene, wo der in diesem komischen, merkwürdigen Büro ist, wo er mehr oder weniger sozusagen das mit diesem Geisterschiff schon irgendwie erklärt und zu diesem Zeitpunkt weißt du noch gar keiner irgendwie was davon und er bringt das da schon mit rein, denkst du, okay, das ist jetzt aber super weird halt reingeschrieben, das ist nicht durchdacht, das ist auch nicht clever und dann darf er natürlich ganz schön viel chargieren, also da knarzt ganz schön im Gebälk und dann sind natürlich so eine Sachen drin, so diese typischen Trademarks, die er einfach reinbaut. Wir haben ein cooles Set, wir können hier in einem Krematorium drehen. Also das, was du in diese komische Halle da meintest, Fred, diese Katakomben, das ist ja ein Krematorium. Da habe ich schon zu Udo gesagt, das erinnert mich hier ein bisschen an Phantasm. Die hatten sozusagen eine coole Location. Was können wir da machen? Na, wir können ja vielleicht, vielleicht können wir das so machen, dass der Mädchen vielleicht irgendwie unten eingesperrt wird. Und dann kommt sozusagen die unnötigste Szene des gesamten Reihe, nämlich diese Vergewaltigung.
Ach ja, genau.
Da unten, die da unten stattfindet. Und die ist halt einfach, also das ist halt einfach bescheuert. Das ist richtig unnötig. Es tut nichts für diesen Film, gar nichts für diesen Film. Und viel schlimmer ist ja auch noch, dass die danach ja dann auch noch zusammen noch auf dem Boot sind. Und da wird mehr oder weniger getan, als wäre da nichts passiert. Und das ist alles, also das ist ein riesengroßer Mist ist das. Und das ist natürlich schade, wenn man sieht, was der Zweite da eigentlich gemacht hat. Wie viel Mühe der sich zumindest drehbuchseitig gegeben hat. Und dann hast du hier dann hat natürlich diese ganzen Logiklöcher, diese ganzen Plotholes, wie der Film sich erklären muss. Und dann müssen die das mit diesen Funkgeräten zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch noch drin entsinnen könnt, dass dann sozusagen immer zu diesem Boot gefunkt wird. Und da wird eben halt auch mal gefunkt, wenn keiner auf der anderen Seite ist. Ja. Hauptsache, wir können die Exposition vorantreiben hier. Und also der Film ist faul. Und das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Der hat ja 73, hat er ja zwei Filme gedreht. Und ich bin mir ziemlich sicher, nachdem der den anderen Film auch abgedreht hatte und die Produzenten schon gesagt haben, ey, du kannst gleich nachlegen, dann hat der sozusagen ein bisschen Geld in Hand bekommen, dann hat er Sets gebaut und hat sich so ein bisschen auf den Erfolg der anderen zwei verlassen und hat dann eben halt den gemacht. Und es gibt ein Interview mit ihm, da wird er zum Beispiel auch mal befragt, dieser Einsatz von diesen Basängen, von diesen Booten. Da wurde kolportiert, dass das von den Seiten der Produzenten eben halt so gemacht worden ist und man ihn überrascht hat, aber er wusste es zu dem damaligen Zeitpunkt schon, dass die diese Boote verwendet haben und hat damit kein Problem, weil der Film ja trotzdem funktioniert. Und ich weiß nicht, ob das alles so eine coole Entscheidung war. Also hier ist einiges baden gegangen bei dem Film.
Ja, das ist eigentlich schade. Ne? Ja. Im End, wenn man nämlich da drauf guckt, hinter dem ganzen Ding steckt eigentlich ein schöner Film, der das hätte sein können. Ein wirklich schöner Film, der das hätte sein können. Mit ein bisschen mehr Geld, mit ein bisschen mehr Mühe, mit ein bisschen mehr Schweiß und Energie und Ideen ins Drehbuch, mit ein bisschen mehr Aufwand, was das Set angeht und einfach so von allem eine ganze Spur mehr oder eben halt ordentlich runtergekürzt, dann wäre das vielleicht gut geworden. Aber so ist es für mich definitiv mit Abstand der schwächste Teil dieser Reihe. So, muss ich sagen. Traurig.
Was mir aufgefallen ist, also was mich an den ganzen anderen Filmen stört, ich weiß nicht, ob es in dem Film nicht auch vorkommt, oder immer wieder rausgebracht hat, von Anfang an, war, wenn diese Skeletthand aus der Gruft rauskommt. Das kommt ja ein paar Mal in jedem Film vor. Und ich weiß nicht, warum, irgendwie fand ich das, ich habe so das Gefühl, ich weiß jetzt, was du willst, aber ich sehe auch vor mir den Typen, der da gerade da drin steckt und halt für den Film die Skeletthand rausschiebt. Also irgendwie ist das so gemacht, dass ich halt nicht reinrutsche in den Film, in das Imaginäre, was da, wo ich rein ist, sondern ich bin am Filmset und sehe halt, wie es gemacht wird, weil das einfach so eckig ist, also wisst ihr, so ungelenk. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, voll,
so, auf jeden das, Fall. Genau, und das, das, man kann es halt als witzig sehen, aber es stört halt, um also mich zumindest reinzukommen. Und in dem Film ist mir aufgefallen, dass ich glaube zumindest die erste Szene, wo die Hand aus dem Sarg rauskommt, haben die das anders gemacht. Da fährt die irgendwie auf die Kamera zu. Das hat mich gefreut. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber es war irgendwie dynamischer gemacht.
Na, also hier konnte man ja nicht die Szenen aus dem ersten Teil nehmen, weil das ist nämlich zum Beispiel auch so ein Kritikpunkt von mir, was diese Reihe durchzieht, dass halt diese Leichen erheben sich aus ihren Gräbern immer eins zu eins für jeden Film aus dem ersten einfach genommen wird. Und das geht natürlich hier nicht, das musste man hier neu machen. Und was hier auch neu ist, ist natürlich halt dieser Widder-Kopf, dieser Widder-Dämon da, der jetzt sozusagen hier verehrt wird, dieses Böse da halt. Und das Ganze hat auch so eine fliegende Holländer Unterbaugeschichte drinne, dass du sozusagen dann die auf ihrem Schiff da auch dieses ganze Gold haben von den ganzen Raubzügen und sowas.
Aus dem auch quasi nichts gemacht wird. Das finde ich so traurig. Ne? Da haben die so eine Idee und schmeißen dann noch so einen Goldschatz mit rein, wo man eigentlich ja wirklich gerade im klassischen Kino immer wieder gute Dinge rausgeholt hat. Ne? Also das Geld kann ja wirklich die bösesten Dinge in den Menschen hervorzaubern. Hier wird aber wirklich beinahe gar nichts draus gemacht. Und das ist dann einfach so ein irgendwie reingeschmissen, aber auch wieder total halbgar, völlig undurchdacht. Und oh Mann, ja, ein Schiff der liegen gebliebenen Möglichkeiten.
Genau, aber was funktioniert hat nochmal, ist wirklich das Ende, als sie sich dann retten können. Dieses Schiff abbrennt, die ganzen Leichen werden ja rausgeschmissen, die liegen dann auf dem Meeresgrund. Das war auch eine wirklich echt ganz schön schwierige Kameraeinstellung. Also dieser Effekt, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das verarbeitet habe, was das eigentlich sein soll. Ich glaube, wir beide hatten uns ja noch drüber unterhalten, Udo, ne? dass das jetzt wohl die, die Särge von den Leichen sind, die jetzt auf dem Meeresgrund sind.
Ja.
Korrekt?
Ja, korrekt. Da gibt es diesen einen Shot, diese Vogelperspektive, wo man wirklich den Grund des Meeres sehen soll, ganz genau. Ist ja im Endeffekt auch, das hat er auch als Trademark immer mal wieder durchgezogen. So eine ähnliche Einstellung gibt es ja an Land, nur nicht halt ganz von oben, weil das nicht ging. Gibt es ja aber auch, ne, am Strand mit den liegenden Leichen. Also das macht er schon ganz gerne so. Mhm.
Genau, auf jeden Fall ist dann das Ende, wenn sich dann der was ist das, der Howard und die, oh, ist das die Lillian oder ist das die Noemi? Ich weiß es gerade gar nicht.
Keine Ahnung.
Eine von denen dann noch retten können und dann kommt die Leichen trotzdem wieder aus dem Wasser.
Mhm. Das allerdings ja, nicht,
fand ich dann irgendwie ganz gut.
Allerdings nicht geschwommen, wie der deutsche Titel suggeriert. Naja, sie kommen eigentlich nur gelatscht.
Ich habe jetzt tatsächlich zu dem dritten nicht mehr wirklich viel zu sagen. Kommt da was? Habt ihr da noch was?
Nö, abjagt.
Dann gehen wir doch mal rüber in die dritte Fortsetzung, vierten und letzten Teil der offiziellen Reihe. Und zwar das Blutgericht der reitenden Leichen. Der Film ist aus dem Jahre 1975, also genau ein Jahr nach den schwimmenden Leichen. Der ist 97 Minuten lang und in der gekürzten Variante 85 Minuten. Auch hier das gleiche Spiel wieder. Die deutschen Varianten, die bekommt ihr hier überall hinterhergeworfen, wirklich für ein paar Euro. Die ungekürzten Varianten gibt es im deutschsprachigen Ausland von XT-Video. Da gibt es eine DVD-Box im Übrigen. Das ist die Udo hat und ich habe mir die Mediabook seinerzeit geholt. Auch mit verschiedenen Covern, ich glaube mit drei verschiedenen Covermotiven. Und sehr schön Begleittext auch dazu. Wie gesagt, der Film ist also ungeprüft hier, zumindest in der ungeschnittenen Fassung. Regie, Drehbuch wieder Armando de Osorio. Produktion diesmal Modesto Perez Redondo. Musik Anton Garcia Abril. Dann Kamera, auch wieder ganz neu, Francisco Sanchez. Und Schnitt Pedro del Rey. Und jetzt wird es bei der Besetzung ziemlich spannend, denn A, kennt ich nicht eine einzige Person, keine einzige Person kenne ich hier. Und alles, was da irgendwo in der Vita angegeben wird, ich habe in 100 Mondenjahren nichts davon gehört. Ich würde es trotzdem ganz kurz vorlesen, damit wir es zumindest der Vollständigkeit da haben. Wir haben einmal Victor Petit als Dr. Henry Sova, dann Marie Costi als Joanna Sova, Sandra Mozarowski als Lucy, dann haben wir den José Antonio Calvo als Teddy, Julia Selly als Tilda Flanagan, Javier de Rivera als den Doktor und Maria Vidal als Tildas Butter. Genau, jetzt haben wir soweit alle. Udo, magst du uns kurz vorlesen, um was geht's denn eigentlich beim Blutgericht?
Diesmal muss ich rüber zu filmstarts.de und kann jetzt überhaupt nicht nennen, wer das geschrieben hat. Das müssen wir jetzt so hinnehmen. Also, Henry zieht mit seiner Frau Joan in ein kleines Fischerdorf, wo er künftig als Arzt arbeiten will. Doch die Dorfgemeinde begegnet den Neuankömmlingen mit Abneigung, bis das Ehepaar eines Nachts dann auch noch geheimnisvolle Geräusche hört, die aus der nahegelegenen Bucht zu kommen scheinen. Es sind die Unsterblichen, einst verbannten Templer eines Ordens, die einmal mehr wiederkehren, um sich an dem Blut von Jungfrauen zu laben. So, die ist mir sogar ein Ticken zu kurz, weil hier in dem vierten haben wir ein bisschen mit einer neuen Mythologie zu tun, die ganz interessant ist. Wo es nämlich, warte mal, wie ist das? Alle 7 Jahre kehren die Templer für 7 Tage zurück, um an jedem Tag eine Jungfrau geopfert zu bekommen und danach verschwinden sie halt wieder und tauchen 7 Jahre später wieder auf, ne? Und in diesen 7 Tagen, beziehungsweise in eigentlich Nächten, schreien die Möwen, was Möwen ansonsten ja eigentlich nicht tun. Also das ist so die Mythologie, die will hier gerade noch kurz Erwähnung finden.
Das ist ja tatsächlich auch, wenn man so will, der Titel des eigentlichen Films, Night of the Seagulls, also die Nacht der Möwen.
Ich finde das ganz spannend. Hier das neue Setting und auch diese neue Mythologie und auch so ein bisschen die Themen, die hier in dem Film vorkommen. Um es mal kurz zusammenzufassen, für mich persönlich ist das hier, glaube ich, in dieser Reihe der zweitstärkste. Und das liegt an ganz vielen verschiedenen Dingen. Ich mag auf der einen Seite wirklich die Optik sehr gerne. Man sieht, dass hier wieder ein anderer Kameramann dran war und dass hier auch mit anderen Mitteln gearbeitet wurde, gerade zum Beispiel als der direkte Vorgänger oder auch Teil 2. Da merkt man schon ganz krasse Unterschiede, denn hier wurde irgendwas auf die Linse gematscht oder vor die Linse gematscht, um hier mit ganz soften, butterweichen Effekten, Überstrahlungseffekten zu arbeiten. Zudem dieses Setting mit den Dorfbewohnern, die wirklich mehr als grimmig sind. Ich musste ganz oft auch mit den neuen Musikschnipseln, die hier auftauchen und eben diesem Setting, ich musste an den ein oder anderen Polanski-Film denken. Also so ein bisschen hat mich das von der Stimmung daran erinnert, schon fast ein bisschen Thriller-artig, überall Misstrauen und da brodelt was unter der Oberfläche, die Bewohner mauscheln und da ist wie eine kleine geheime Verschwörung und die müssen dem Ganzen auf die Schliche kommen und das ist ganz interessant. Finde ich gelöst. So gibt es da so einige Versatzstücke, die ich wirklich mag und auch, dass Osorio hier wirklich sich dran gewagt hat und das ganze Ding nochmal so ein bisschen in eine neue Richtung gelenkt hat, was die Templer selber angeht und das hatten wir halt so vorher überhaupt noch gar nicht in dieser Art und Weise in der Reihe. Also da hat er sich an vielen Stellen wirklich nochmal neu erfunden und auch versucht damit mit den Figuren richtig zu arbeiten, mit dem alten Doktor, mit dem neuen Doktor und auch mit den Leuten halt in diesem Dorf, mit Lucy, mit dem Ganzen. Das finde ich schon, hier hat er sich nochmal richtig Mühe gegeben, nochmal einen starken Abschluss abzuliefern und nochmal irgendwie wirklich ein paar frische Ideen und frischen Wind in seine Reihe reinzuklopfen. Also das finde ich ein spannendes Gerät und war da gestern bei unserer Sichtung, Basti, sehr, sehr froh, dass da nochmal irgendwie was Neues um die Ecke kommt, denn sonst hätte ich da wahrscheinlich auch Probleme gehabt, gerade bei einem vierten Teil von so einer Reihe. Aber wie ich vorhin rausgehört habe, Fred, dir ging es ganz anders mit diesem Film als mir, oder?
Nicht ganz anders, aber zur Hälfte ganz anders.
Dann schieß mal los.
Also Optik auch, ja, ich finde den sehr schön anzuschauen. Konnte ich jetzt nicht so gut beschreiben wie du, das gehe ich einfach komplett mit. Die Figurenkonstellation ist interessant. Interessant ist auch so das Grundproblem. Also das ist ja gewissermaßen so eine Art Vorkocher, also so ein, der Fremde kommt in eine eingeschworene Sektengemeinschaft, da gibt es ja auch einige Filme, mir fallen jetzt keine älteren ein, aber auch neuere Sachen auf jeden Fall, wo da so ein Außenseiter in so eine eingeschworene Gemeinschaft kommt, die ein dunkles Geheimnis hat. Das ist prinzipiell, ist das ein schöner Grundgedanke und wie du gesagt hast, auch mit dem alten und neuen Arzt, das sind gute Ideen und gerade am Anfang, wo der den dann irgendwie den halben Weg irgendwo langführt, alles super, aber ich habe gerade bei Wikipedia jetzt auch mal geguckt und da steht eine Kritik drin. Des Weiteren legt man dem Werk eine, Anführungszeichen, selten blöde Story, die jedoch wenigstens handwerklich nicht so schludrig gemacht sei, zugrunde. der schließe ich mich komplett an. Also es ist so, also diese Mythologie mit dem gesamten, also die Mythologie an sich interessant, aber das ganze Setting, also da ist ein Dorf, also egal wie abgelegen das sein mag, aber erstmal, wie schaffen die das, jedes Jahr 7 neue Jungfrauen im geschlechtsfähigen Alter zu produzieren? Wie groß ist das Dorf, um das zu schaffen? Also das ist so, und dann, wie rennen die auch wieder nicht weg? Die können überall hinwegrennen, oder die lehnen sich auch nicht auf, die machen da einen Kult raus und das ist eine schöne Szene, wo zum Beispiel diese Frauen in den schwarzen Kleidern dann da, also optisch und Atmosphäre ist schön quasi, da so wie die Reihe von schwarz gekleideten Frauen da die Jungfrau zum Opfernaltar bringen. Mhm. Aber von der Story her ist das, habe ich so oft gedacht, das ist nie, also es ist, ich kann mit Logiklöchern ganz gut umgehen, wenn der Film mich sonst einlullt, aber das hat er nicht geschafft. Also es war einfach so derbe unklar, dass, und dann reitende Leichen, noch mehr in Slow-Mo reitende Leichen. Und das ging mir dann jetzt im vierten Film so richtig auf den Keks. Also ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Ich hatte das Gefühl, dass die in dem Film nochmal gesagt haben, also jetzt machen wir die Hälfte der Spielzeit, zeigen wir reitende Leichen in Slow-Motion. Und ja, ich fand es beim ersten, also beim zweiten Teil, den ich zum ersten geschaut habe, fand ich das schön. Beim ersten Teil dann dachte ich so, ja, okay. Aber jetzt nicht noch, also es ging, also und vor allem, es war irgendwie noch mehr und es fühlte sich nicht neu an und nicht interessant gemacht, sondern es waren einfach getreu dem Motto halt reitende Leichen, aber too much und irgendwie zu wenig Geheimnis mehr drum. Also es ist auch diese, die kommen viel zu oft, es wird zu oft gezeigt und tritt sich einfach tot, anstatt dass da noch irgendwie eine Mystik oder sowas aufrechterhalten bleibt, was schade ist, weil, wie gesagt, theoretisch das Bildliche und die Atmosphäre eigentlich da waren. Und gute Schauspieler. Also dämliche Story, aber gut gespielt. Auch die Frau zum Doktor dazu, fand ich, die hat richtig gut gespielt. Was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, in jedem Film liegt einmal ein Pärchen im Bett, quatscht und der Mann raucht eine oder beide rauchen eine. Das kommt irgendwie in jedem Film vor. Ja, das ist so zusammengefasst meine Meinung zu dem Film. Meine Eindrücke.
Das ist natürlich super spannend. Also der Reihe kann man ja insgesamt ja nicht vorwerfen, wirklich super clever zu sein, wenn es um die eigene Geschichte geht halt.
Aber ich fand es ja schon wirklich zu drüber. Also irgendwie, ja, konnte ich da nicht andocken.
Und bei mir war es eher andersrum. Ich habe gesehen, dass das Quatsch ist, aber ich konnte mich schon eher einlullen lassen von dem Film, weil mich das Set oder die Sets allgemein die Stimmung von diesem Film komplett umgehauen haben. Also wirklich positiv auch wirklich. Also es gefällt mir richtig gut. Und dieser ganze Kult und wie die da rumlaufen, das ist alles so morbide und das ist alles so, was machen die da eigentlich? Das dauert erstmal ein bisschen, bis du da diese Zusammenhänge halt hast. Und dann fand ich das auch wirklich eins der stärksten Themen dieses gesamten Films ist dann, wenn dann irgendwann auch gedroppt wird, dass diese Möwen, die man die ganze Zeit nachts schreien hört, wo man Möwen ja nachts niemals schreien hört, dass das sozusagen die Opfer, also die Jungfrauen halt sind, die getöteten, die Seelen. Und das war ein richtig schöner Grusel, war das. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und das zieht sich so durch den gesamten Film, diese Grundspannung. Also das hat schon seinen also ich habe da wirklich meinen Reiz da halt rausgezogen. Und Udo hat es auch schon schön gesagt, die Kameraarbeit hier von dem Francisco Sanchez, die finde ich halt wirklich sehr schön. Also das ist tatsächlich die beste Kameraarbeit von allen vier Teilen. Man merkt hier eben halt auch, dass hier jemand wirklich auch Ahnung hat, auch bei der szenischen Auflösung das Ganze. Und natürlich ist auch dieses Küstenörtchen ist natürlich auch super cinematisch. Also das, wir hatten es schon gestern, als wir zusammen da saßen, das könnte auch irgendwo Irland sein oder irgend sowas. Also das war wirklich echt, echt toll. Und dann fand ich auch dort dieses, die Leute dort in diesem Dorf, was sind denn das für furchtbare Menschen? Also nicht mal, also mal abgesehen davon, dass die Familie da ihre Töchter einfach so hergehen, die anderen jungen Männer scheinen dann wahrscheinlich mittlerweile so abgestumpft zu sein, dass sie dann diesen, den Teddy dort dann halt auch noch misshandeln und halt auch noch absichtlich töten wollen. Ne? Also das ist, da denkst du, was geht denn da ab? Und das fand ich auch insgesamt alles schon sehr morbide und hat zu dieser Grundstimmung gut beigetragen.
Udo. Ja, audiovisuell ist das ganz klar der stärkste Film. Da hat er ganz, ganz eindeutig die Nase vorn. Und er hat halt wirklich einfach diese andere Stimmung. Und das muss ich ihm zugute halten, denn das mag ich wirklich sehr. Hier ist der Humor beinahe gänzlich rausgekickt. Das hier ist alles bitterer, düsterer, irgendwie dreckiger, alles so ein bisschen nachdenklicher und das ist ja eigentlich ganz schön, dass er das irgendwie nochmal so umgerissen hat. Also Fred, ich kann deine ganzen Punkte ganz gut verstehen. Für mich persönlich ist das hier alles nicht so dramatisch, denn mich konnte der hier wirklich verdammt gut einlullen, dadurch, dass die Bilder halt so schön sind und ich auch irgendwie gesehen habe, boah, hier, der hat dann mit an diesen Originalschauplätzen wirklich auch mit schön langen Einstellungen gearbeitet, die mir teilweise sehr gut gefallen haben und da sind einfach so ein paar Tricks und Kniffe drin, wo ich dann davor sitze und denke, oh, das ist ja alles wirklich, es ist hübsch anzuschauen. Und da kann ich dann über so manche Schwächen im Pacing oder manche Schwächen im Drehbuch ganz hervorragend hinwegsehen. Also viel, viel besser als im Vorgänger. Da war ich jetzt wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Dementsprechend, mag ich. Nur hier auch dieser, ja, wie soll man sagen, der Quasimodo-Charakter, wenn man so will, ne? Der Teddy, der hat mich auch hier wieder gestört. Der hat mich genauso gestört wie schon im zweiten Teil, wo ich mich fragte, wozu brauchst du das jetzt? Weil so ein bisschen die Gehässigkeit und so die Einstellung der Dorfbewohner, die hätte man noch anders ausdrücken können. Irgendwie frage ich mich bei dem Thema, was Osorio da leitet, was er da verfolgt, was er im Hinterkopf hat. Aber er wird seine Gründe dafür haben, denn man merkt ja schon, der bringt dieselben Sachen immer und immer wieder rein. Manche Szenen sind das, manche Themen sind das, manche Trademarks sind das. Und das scheint einfach eins zu sein, was ihn verfolgt und was er immer wieder in seine Drehbücher mit reinnimmt. Von daher muss man das wahrscheinlich so anerkennen. Mich reißt der ein bisschen raus. Aber allerdings sorgt er auch für eine sehr starke Gruselszene. Direkt sein Auftritt am Fenster, den ich wirklich sehr gelungen fand. Das hat schon ein bisschen Nervenkitzel. Und das trägt wirklich zur gruseligen, zur düsteren und auch wirklich etwas mehr horrormäßigen Stimmung dann bei. Ansonsten ist der Film ja doch eher sonst etwas mehr in der Spannungsecke verlagert, als jetzt wirklich in der Grusel- und Horrorecke. Aber ich gebe dir in einem Punkt vollkommen recht, Fred, und das sind die reitenden Leichen. Das ist ja zu sehr ausgereizt. Das hat mich ja im ersten auch schon ganz massiv genervt an manchen Stellen. Das nervt mich auch hier, genau wie dich, denn das ist zu viel, zu lang, zu langsam und zu langatmig. Das hätte man ganz radikal runterkürzen können. Ja, muss man sagen. Ja.
Ganz spannend finde ich, dass gerade diese Weirdos sind für mich jedes Mal, also mir machen die Spaß. Das ist wieder das, also genau der Punkt, also dort, wo ihr so quasi eure Kinks habt, die wo ihr sagt, wow, wo ich denke, ist genau andersrum. Der Quasimoto in dem letzten Teil und der komische aus dem also jetzt aus dem zweiten, dem ersten zweiten meine ich, und aus dem ersten. Und jetzt hier, der hat mich sehr an Peter Lorre erinnert. Ihr wisst ja, wen ich meine. So, der hat auch so diesen schrägen, also genau dieses Schräge von Peter Lorre. Und ich kann mir gut vorstellen, ich hatte das Gefühl, dass ich genau mit dem auch schon irgendwie ähnliche Einstellungen gesehen habe. Ich glaube, der Osario hat dies schön zusammengeklaut aus der Filmgeschichte. Und in dem Fall genau dorther. Das ist
richtig.
Was mir richtig gut gefallen hat.
Es ist richtig witzig, Fred, dass du das erwähnst, weil genau dasselbe habe ich gestern auf der Couch, als wir den Film hier geguckt haben, dem Basti nämlich auch gesagt, dass ich an Peter Lorre denken muss und ganz viel auch verschiedene Filme und Einstellungen da irgendwie im Hinterkopf hatte. Das ist mir ganz genauso aufgefallen. Ich muss ja teilweise beipflichten. In der Hälfte der Reihe mag ich die skurrilen Figuren total gerne, nämlich im ersten und im dritten Teil. Im ersten dieser völlig skurrile Kerl da in dieser Leichenhalle, ne? Und im dritten Teil dann der etwas verschrobene Professor. Die mag ich super gerne. Nur im zweiten und im vierten schießen die mich halt ein bisschen raus, weil ich es zu sehr drüber finde. Aber ich kann verstehen, dass du das magst. Vollkommen.
Das ist dann mein King quasi, dass ich das einfach vom Prinzip her so sehr mag, dass ich mich dann einfach freue. Da ist mir auch egal, ob die eine Funktion haben oder sogar irgendwie wegsteuern von der Story. Das ist einfach, da geht mir das Herz auf quasi, wenn ich so eine verwirrten Charaktere sehe.
Fair enough, okay.
Aber was man noch fairerweise sagen muss, also ich hatte es vorhin schon gesagt, der Glöckner von Notre Dame, das sind so die Stoffe, zu denen er immer wieder zurückkehrt und du brauchst natürlich ja trotzdem Figuren im Film, die Exposition vorantreiben. Dafür ist der Teddy da und er gibt uns ja auch die wichtigsten Informationen. Ja. Also zum einen ist es ja der Doktor selber, der uns am Anfang Informationen gibt und Teddy erklärt uns dann eigentlich mehr oder weniger den ganzen Rest. Und dafür ist er halt da. Und ich fand den tatsächlich sogar auch sympathisch. Und das ging mir dann auch wirklich sehr nahe, dann als die den da attackiert haben und verfolgt haben. Also es ist sehr unangenehm. Aber das war nicht so exploitativ dargestellt, sondern das, also bei mir hat es auch sehr viel Mitleid halt auch erregt. Und ich fand den eigentlich super sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das habe ich ein bisschen anders aufgenommen als ihr. Aber das ist ja...
So unterscheiden sich die Dinge dann wirklich in Nuancen und da ist ja auch schön, wenn man sich dann über das ein oder andere ein bisschen divers dann freuen kann, ein bisschen unterschiedlich freuen kann und so hat halt jeder dieser vier Filme seine Stärken und seine Schwächen, ne? Das ist ganz interessant.
Was hier auch wieder neu ist, ist, hast du gesagt, dass dieser Kult, dieses froschähnliche Wesen, wo dann die Herzen reingelegt werden und zum Schluss werden dann die dann auf einmal zerstückelten Leichen ins Wasser geworfen, worüber sich dann irgendwelche Riesenkrabben dann kümmern. Oder was sind das? Königskrabben oder irgend sowas? Das fand ich sehr unangenehm, diese Krabben, die sich dann über diese Leichen dann halt hermachen. Wie ging es euch denn da mit diesen Szenen?
ganz ähnlich wie dir. Vor allem mochte ich da das Sounddesign sehr gerne, was da, glaube ich, viel für meinen persönlichen Grusel mit dieser Szene dann dazu beigetragen hat. Also mochte ich auch. Fand ich eine gute Idee und auch effektiv umgesetzt. An der einen Stelle vielleicht auch ein Ticken zu lang, aber grundsätzlich gute Idee.
Aber auf jeden Fall, was diesen, dann zurückzukehren und was diesen Kult da betrifft, fand ich das mit diesen, mit dieser Götzenfigur fand ich das ganz nett, aber ich fand tatsächlich eigentlich so diese ganze Prozession, dass da draußen am Strand, vor allen Dingen mit diesen ganzen Day-for-Night-Shots dort, das hat irgendwie so eine ganz coole Magie, weil du hast diesen wirklich sehr sphärischen Score-Sound. Ja. Also gerade wenn du die Möwen da halt hast, das finde ich schon sehr, sehr eerie. Und mich hat das nicht gestört, dass dann die Leichen dann da eben halt so in Zeitlupe dann da draußen dann halt immer angeritten kamen, weil ich irgendwie dieses Setting irgendwie toll fand und ich mochte dieses Day for Night, mochte ich. Also man weiß ganz genau, dass sie das am Tag gedreht haben, aber ich fand, dass die das ordentlich gemacht haben, dass das in meiner Immersion wirklich trotzdem so als Nachtszene eben halt funktioniert.
Nee, bei mir halt gerade gar nicht. Also da dachte ich gerade, hä, das läuft doch gerade parallel, die Leichen kommen aus dem Grab und der Rest sieht so hell aus, das kann halt nicht sein, also das hat mich tatsächlich auch rausgerissen.
Da mochte ich das Day for Night im dritten Teil auch wirklich tatsächlich weit lieber als jetzt hier. Mich hat das auch an ein oder zwei Stellen rausgerissen. Also visuell total schön, aber also trotzdem nicht immer an jeder Stelle perfekt wirkungsvoll. Also das fand ich im dritten durchaus noch ein bisschen galanter gelöst und einfach interessanter anzusehen. Aber grundsätzlich ist das hier der Film, der auch vom Licht her am schönsten gearbeitet ist. Also wo man auch sieht, in den Innenszenen wurde da wirklich ganz sauber gearbeitet an vielen Stellen und auch wirklich mit spannenden Lichtsetzungen. Und hier halt draußen durch diese butterweichen Fogfilter-Effekte, will ich das jetzt mal nennen, wahrscheinlich irgendwie selbst gefrickelt, hat das halt einfach einen unglaublichen Charme, ne? Und dann ist mir auch eigentlich jetzt bei dem Ding völlig egal, ob ich dem das dann abkaufe, ob es jetzt gerade Nacht ist oder nicht. Hauptsache, ich schaue es mir gerne an.
Hat auf jeden Fall gut beigetragen zur Stimmung. Und da vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, weil du diesen Filter erwähnt hast. Es gibt ein paar Einstellungen, wo man diesen Filter sehen kann.
Ja.
Also gerade wenn die Kamera lang pennt, also einen Schwenk macht, dann sieht man, dass da sozusagen sich irgendwas vorne auf der Linse, beziehungsweise wahrscheinlich ist es ein Glasfilter, wo dann eben halt Vaseline oder sonst irgendwas halt drauf gemacht ist. Das sieht man dann eben halt, so eine Flecken sieht man dann schon.
Ja.
Aber coole Idee, weil zum einen sorgt es dafür, dass du so einen schönen Highlight-Roll-Off hast, dass das so ein Glow in den Highlights gibt, nochmal zusätzlich. Und dann hat das Ganze automatisch schon so eine, ja, wie so ein Nebel Grundcharakter.
Ja.
Es ist zwar super fake, aber du musst eben halt draußen keinen Nebel überall verteilen und das macht dann schon was her. Apropos Nebel draußen verteilen, die Eingangsszene hier, da wird allerdings reichlich Nebel verteilt, da sieht man es. Also es hat eine ganz andere Optik. Da wollte ich mal kurz fragen, wie fandet ihr denn die Eröffnungsszene hier für diesen vierten Teil?
Das war das auch mit den Templern, oder? Also mit dem, oder was war die Eröffnungsszene?
Na, die Frau, die mit ihrem Mann da auf der Kutsche sind und nachts irgendwo
Genau, die dann eben da stranden, versuchen, das Haus reinzukommen. Klassisch irgendwie. Irgendwie hat mich das an irgendwas, irgendeinen schönen alten auch Horror- oder Märchenstreifen erinnert.
Ich habe für die Szene gar nicht mal so eine konkrete Meinung. Ich fand die ganz gut als Einstieg, ganz gut gewählt, hat mich jetzt nicht völlig vom Hocker gerissen, aber setzt erstmal eine ganz gute Tonalität für den ganzen Film, der dann halt danach folgt. Ne? Aber finde ich jetzt schon nicht den spannendsten Part alles in allem. Das kommt für mich dann wirklich danach.
Genau, also es setzt ja eigentlich bloß den Anfang für diese ganze Mythologie.
Genau.
Dass du dann eben halt dieses, was weiß ich, Froschechsen-ähnliche wieder eben halt das, was sie da anbeten.
Das mich irgendwie total an Conan der Zerstörer oder solche Dinge erinnert hat. Ganz interessant.
Und es hat irgendwie so nicht so richtig gepasst. Es wirkte irgendwie rausgerissen aus dieser Tempelritter. Also es wirkte mehr Conan-mäßiger, krass übertrieben Fantasy.
Ja, ja. Ich könnte wetten, das hat er irgendwo, hat er das von einem anderen Film sich klar gemacht. Ich glaube, ich könnte wetten, das ist nicht extra für diesen Film gemacht worden. Er hat das irgendwo entdeckt, irgendwo gefunden, zugeschustert bekommen und gesagt, boah, ja, das nehme ich mit, das ist doch super, das schreibe ich rein.
Ja, irgend sowas dachte ich mir halt auch, weil zum Schluss ist, es wird ja relativ schnell klar dann für die Protagonisten, alles klar, wir müssen die Figur umstürzen, da sind die Templer tot. Da geht dann der Film zum Schluss dann wirklich komplett über Tische und Bänke. Die letzte Einstellung wiederum, die gefällt mir. Obwohl, da muss ich nochmal nachfragen, wie das bei euch war, oder was heißt bei euch, wie war das bei Fred? Bei uns ist es so gewesen, in der Fassung, die uns vorlag, dass die Templer zum Schluss alle an dem Strand liegen und dann gibt es auf einmal einen Freeze-Frame, die Musik läuft weiter und die Soundkulisse, aber das Bild steht
einfach. Ja, war bei mir auch so. Jetzt, ich habe gerade überlegt, was war denn die letzte Szene? Genau, das war ganz komisch, ne? Irgendwie, dann ist diese Palme, die da so reinragt oder der Baum oder was das war, auf den Strand. Genau, und dann auf einmal bleibt das Bild stehen. Also ganz unmotiviert, also so nettes Abschlussbild, aber grundlos, ja. Keine Ahnung, was das sollte.
Also leider technisch wirklich richtig vergurkt, vor allem, weil es dann in der letzten Sekunde nochmal ganz kurz weiterläuft und dann kommt so ein radikaler Schnitt dahin. Also das ist einfach, also gut gedacht, ganz grausam gemacht, leider.
Bisschen schade, aber die Grundidee dahinter finde ich halt eigentlich ganz cool, dass die Figur umgeschmissen wird und dann fallen sozusagen alle Leichen um und liegen dann da sozusagen so am Strand aufgereiht. Fand ich ganz nett. Also ich weiß, was er davor hatte, aber tatsächlich, da hat es eben halt technisch nicht hingehauen. Und ich würde auch mal sagen, so wie der Film zum Schluss dann durchrauscht, das hat auch einfach wirklich das verdammte Geld halt einfach zu Ende gegangen.
Ja, das also, glaube ich auch.
Wahrscheinlich.
Sonst hätten wir noch Teil 5 bekommen, das Geisterraumschiff der schwebenden Leichen. Warte ich immer noch drauf. das könnte irgendwann gerne noch gemacht werden. Ich wäre bereit.
Ja, aber bleibt tatsächlich zu sagen, das ist tatsächlich für mich so einer der besten der Reihe, für mich persönlich. Die haben alle wirklich so ihre Höhen und Tiefen, aber der gehört tatsächlich mit wirklich zu denen, die ich mir rauspicken würde oder die ich, den ich vielleicht jemandem empfehlen würde, der das vielleicht die Reihe noch nicht kennt.
Wie wäre denn dein Ranking durch die ganze Reihe? Magst du das mal kurz teilen?
Ach du meine
Güte. Ja, ist schwierig, ich weiß.
Ich glaube, das ist natürlich auch, ja, das ist, also da kann ich wirklich sagen, tagesform abhängig, aber als Schlusslicht machen eben halt die schwimmenden Leichen, das kann ich schon mal sagen. Und der zweite und der vierte, die kämpfen um Platz zwei und der erste, der steht für sich an erster Stelle.
Interessant. Fred, bei dir?
Nee, ich glaube, der zweite wäre bei mir der beste. Zum einen habe ich ihn als erstes gesehen und bin da zum ersten Mal mit konfrontiert worden. Und zum anderen, so wie ihr es auch gesagt habt, der ist am komprimiertesten. Ich mag Italo-Western und kann da, fühle mich deswegen ganz wohl. Da ist, ich glaube, die einzige wirklich unlogische, also das, wo es mich rausreißt, ist wie in dem ganzen Film, dieses geht doch einfach, die kommen doch eh nicht hinterher. Also das ist, ich weiß nicht, warum die Leichen nicht entweder einfach abbrennen oder sich zusammentun. Das ist irgendwie nicht so inszeniert, dass ich mich da reinfühlen kann und ich, dass es gruselig ist halt in den, warum die da nicht einfach gehen. Oder eben jetzt im vierten Teil, der mein zweitliebster Teil wäre, wo mich zwar, wie gesagt, ich die Hälfte da so die ganzen reitenden Leichen ein bisschen wegnehmen würde, rausnehmen würde, weil dieses Setting, also dieses Folk-Horror-Dings mit der Sekte ist eigentlich ziemlich cool. Ich hätte gerne nur einen Grund, warum, Basti hat das ja schön gesagt, also was sind denn das für Menschen, warum machen die das mit? Und das frage ich mich halt auch. Also wenn es irgendwie dann noch einen Grund gegeben hätte, dass die, keine Ahnung, von dem ewigen Leben dann profitieren oder sowas. Irgendwas, das mir sagt, deswegen opfern die ihre Jungfrauen. Aber so hätte ich gesagt, ey, tut euch doch zusammen. Also wer gibt denn seine Kinder her? Und also das war so ein, es hat mir gefehlt. Ansonsten wäre das von der Qualität her und so, wäre der vierte sonst der an der ersten Stelle wahrscheinlich, wenn der mich da mehr überzeugt hätte. Ja, spannend. Und die anderen zwei hätte ich nicht gebraucht.
Ja. Also da überschneiden wir uns. Ich habe auch definitiv den zweiten an Pole Position und dann dicht gefolgt von der vier. Und bei mir wäre dann auf Platz Nummer drei wirklich der erste und Schlusslicht ist auch da die schwimmende Kiste. Also von daher vom Ranking her sind wir da sehr dicht beieinander. Ja.
Wobei zum Beispiel die schwimmenden Leichen, der ist einfach wirklich schlecht. So, also weil das so langweilig ist, also und aus vielen anderen Gründen, Aber eigentlich mag ich dieses Horror-Setting, also was, wie gesagt, Hammer-Horror oder sowas, das ist eigentlich vom Grunde und also mit, auch mit dem ganz vielen Nebel fand ich das schön, aber der war, hui, war der langweilig.
Ja, das ist das Problem, ne? Das hätte die Pole Position werden können, wäre der nur ein bisschen anders gemacht. Tja.
Ja. Also ich habe ja nur den ersten jetzt innerhalb von einem Jahr viermal gesehen. Und der ist so ganz speziell. Zum einen ist der super weird. Der hat ganz viele Schwächen und aber auch in diesen Schwächen sind aber irgendwie so, das sind so ganz markige Shots mit drin. Dann muss man natürlich auch noch sagen, der hat ja erstmal den Grundstein für diese ganze Reihe gelegt und deswegen muss ich den auch ausklammern und vor allen Dingen auch für mich persönlich an die erste Stelle setzen. Denn ich kann mir den anschauen und es fühlt sich trotzdem frisch an. Und da sind ganz viele kuriose Momente drin, die mich dann auch jedes Mal wieder erfreuen oder wo ich denke so, ah, das ist schon cool mit der Stimmung halt. Und die Stimmung zum Beispiel vom ersten Teil, die kriegt maximal noch der vierte hin. Ansonsten kommt da keiner so wirklich ran. Also deswegen verstehe ich das nur bedingt. Also na klar, also der zweite ist natürlich schon rund, was wenn es darum geht, ist es ein funktionierender Film. Ne? Mhm. Da hängen die anderen schon ein bisschen hinterher. Aber die Stimmung, darum geht es ja. Das ist auch eins von diesen großen Themen eben halt. Oder eins von den vielen Themen, die den Film durch die Reihe durchzieht. Wirklich Stimmung, richtig coole Gruselstimmung. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es recht wenig klassische Gruselfilme gibt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also sowas wie The Fog zum Beispiel, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil der hat so diese Geistergeschichten, diese geisterheftmäßige Stimmung halt und genau das mag ich eben halt auch in dieser Reihe. Und schade, dass es da nichts anderes gibt. Oder kennst du noch ein paar coole, große Filme?
Da müsste ich dir jetzt mal ein bisschen die Namen rausfischen, aber ich habe da durchaus den einen oder anderen gesehen, gerade was so in die Haunted House-Richtung geht und so, ne, auch in der klassischen Hammer-Richtung und so. Da findet man schon noch so einige wirklich eindeutige Gruseldinger, die auch in dieselbe Kerbe schlagen. Kann ich dir gerne mal den einen oder anderen rausfischen. Also da wird man schon fündig, wenn man sucht, muss man schon sagen.
Ich erinnere mich gerade an, es gibt so einen schönen Schwarz-Weiß-Hitchcock mit irgendeiner Geisterfrau, irgendeinem Geisterhaus. Aus den 30er oder 40ern, den würde ich auch nochmal schauen wollen.
Was ich damit eigentlich sagen will, es ist aber trotzdem schwieriger, so eine klassische Gruselgeschichte oder Gruselfilme zu finden, als ich es meine, deswegen Endslasher zum Beispiel. Da würden jeden von uns jetzt bestimmt mindestens 10 Filme einfallen und bei klassischen Gruselfilmen wird es schon schwieriger. Und das finde ich ein bisschen schade. Also so richtig klassische Gruselgeschichten, die eben halt mal nicht in einem Geisterschloss spielen oder in einem Haunted House spielen, sind eben halt tatsächlich wirklich sehr rar gesät. Und ich finde diese reitenden Leichen, dieses ganze Erscheinungsbild, diese ganzen verschiedenen Mythologien, die der Osorio da einbaut, das finde ich schon ziemlich cool. Und dass da auch so frei variiert damit, das macht mir schon Spaß. Und was ein bisschen schade ist halt, die Reihe hatte halt leider nicht wirklich viel Geld. Und das merkt man dann eben halt auch entweder im Cast, im ersten zum Beispiel, oder dann eben halt bei den Effekten im dritten Teil. Oder teilweise da einfach so, hier wird jetzt durchgerauscht, hier war keine Zeit zum Beispiel für eine richtig gute Pre-Production, wo sich mehrere Leute dieses Drehbuch noch einfach nochmal vornehmen und einfach nochmal drehen und wenden, die Dramaturgie noch ein bisschen ausfeilen. Also da merkt man eben halt auch die Abwesenheit von Geld einfach nur. Und das ist eben mal ein bisschen schade. Und deswegen sehe ich eben halt in den Filmen halt mehr, als ich sehe hier die Ambition und die Sachen, die der Osorio reinbringen wollte und verzeihe da auch ein bisschen mehr, weil ich weiß, was seine Absicht da wo gewesen ist. Da habe ich wahnsinnig viel Freude dran.
Ich möchte dir noch zwei ganz dicke Tipps in der Gruselrichtung gerne mitgeben. Vielleicht kennst du sie auch schon, aber das sind jetzt so die ersten beiden, die mir einfallen, die bei mir auch ganz weit oben in Listen kommen, wenn ich mal Bock auf dieses Genre habe. Und das ist einmal House on Haunted Hill, der alte aus dem Jahre 59 von William Castle mit Vincent Price. Ich finde, der hat da ganz weit die Nase vorn. Der hat eine unfassbar schöne Stimmung, einen richtig tollen Humor. Und das ist einfach ein Film, der macht mir jedes Mal richtig viel Spaß. Und das, finde ich, ist wirklich ein Gruselklassiker. Und einen zweiten, den ich nennen würde, ist Dr. X von Michael Curtis. aus dem Jahre 1932. Irgendwie ein Film, der total untergegangen ist, den ganz, ganz wenig Leute kennen. Und ich finde, das ist wirklich ein absolutes, stimmungsvolles Grusel-Highlight. So der ganzen vergangenen Tage aus der schwarz-weißen Ära. Und der macht unfassbar viel Spaß. Den kennt irgendwie gefühlt fast keiner. Und deshalb wollte ich den jetzt ganz gerne auch hier als Beispiel nennen. Ich weiß gar nicht, Basti, kennst du einen von den beiden?
Ja, ja, ich kenne also vor allem auch das Remake, also sowohl den ersten, also dieses Original und auch das Remake.
House on Haunted Hill, ne?
Von House on Haunted Hill, genau. Dazu gesellt sich dann auch noch, wie heißt das, Bis das Blut gefriert, wäre hier noch eine schöne Empfehlung. Genau, und mein absoluter Favorit, wenn es um wirklich gruselige Geschichten geht, ist tatsächlich The Changeling. Das Grauen im Deutschen ist von 82 mit Peter Medak. Das ist so ein fantastischer, wirklich Haunted House-Film, wirklich einer der besten. Mhm. Also der Film, der ist ganz fantastisch. Wenn ihr den irgendwo seht, zuschlagen, da kann man nichts verkehrt machen. Ganz fantastischer Film.
Ja. Ja, schön. Da haben wir doch direkt schon mal ein paar fantastische Beispiele genannt, wenn man hier von den reitenden Leichen wirklich mal die Schnauze richtig voll hat, wo man dann trotzdem mal in ähnlichen Gewässern mal ein bisschen durch die Gegend schippern kann.
Welchen ich noch letztens gesehen habe, der jetzt den vierten Teil in die Nähe kommt, ist Wicker Man, den ihr bestimmt auch kennt.
Genau, ich wollte auch gerade sagen, weil du es vor uns auch schon sagtest, Vorchore und diese Leute mit dieser Prozession, da musste ich tatsächlich auch an The Wicker Man denken.
Der holt mich ein bisschen mehr ab, sag ich mal.
Fred, das würde ich aber, glaube ich, bei sowohl Dr. X als auch beim alten House on Haunted Hill, würde ich auch behaupten. Ich glaube, die würden dich auch beide mehr abholen. Aber
ich habe die gerade schon auf die Liste gesetzt.
Ja. Ist halt einfach ein klassischeres Storytelling, hat ein ganz anderes Pacing und ist einfach dann eine andere Nummer. Ne, muss man schon sagen.
Wir sind ja nun nicht die Einzigen, die irgendwie Gefallen an diesen reitenden Leichen haben oder da sozusagen, ich zum Beispiel kann da wirklich einen großen Mehrwert rausziehen und nicht zuletzt hat es mich beziehungsweise auch uns als Band ja auch doch schon inspiriert, eine komplette Konzept-EP halt über diese reitenden Leichen zu machen. Und wenn ich das jetzt so mitbekomme von vielen Musikerkollegen zum Beispiel oder Kolleginnen, die das eben halt richtig toll finden, eben halt sagen, dass wir sozusagen diesen alten Schinken da ausgegraben haben, da kommt immer ganz viel Wohlwollen. Und was mich dann eben halt daran verwundert, ist halt einfach so, es gab kein größer gestartetes Remake, das gab es nicht, oder irgendwie ein Versuch, da irgendwie nochmal wirklich was fortzusetzen. Gerade ich gucke so in Richtung, wie heißt der, Guillermo del Toro zum Beispiel, dass der sagt, so, also ich kann mir das richtig vorstellen, gerade, dass Del Toro sich einfach diesen Stoff annimmt und da einfach was macht, er wäre sozusagen der ideale Mensch dafür. Ja. Das ist aber alles nicht passiert. Stattdessen gibt es so inoffizielle Fortsetzungen. Da müssen wir hier der Fairness halber nochmal erwähnen, das hat man schon im ersten Film, ersten Filmbesprechung gemacht, und zwar der gute Jesus Franco hat nämlich 1982 mit The Mansion of the Living Dead eine inoffizielle Fortsetzung gemacht. Das ist halb Softsex-Film, halb Horror vielleicht nicht so, es ist lächerlich, es ist ganz furchtbar. Für die Leute, die den vierten Teil ihr eigen nennen, die kennen den wahrscheinlich, der ist nämlich als Bonus mit drauf, allerdings komplett ohne Untertitel im spanischen Original. Viel Spaß mit diesem Berg.
Den werde ich mir durchaus noch angucken. Du hast mich ja gestern darauf hingewiesen, dass ich den hier liegen habe. Meine Güte, kann jetzt nicht so dramatisch werden, das werde ich mir geben.
Ja, viel Spaß. Berichte dann.
Genau. Ja, klar.
Genau, und 2020 wurde dann nochmal ein Versuch unternommen, eine Fortsetzung zu bringen, nämlich der Fluch der reitenden Leichen. Sozusagen ein Direct-to-DVD produzierter Film mit noch weniger Geld und noch weniger Talent und die Bewertungen sprechen für sich. Also ich habe kein aktives Interesse, diesen Film zu sehen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber...
Nee. Wer hat den denn verbrochen?
Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe von diesen ganzen Menschen nie in 100 Mondenjahren irgendwas gehört.
Ja, ich glaube, den werde ich mir dann auch klemmen. So dringend muss das dann nicht sein.
Ich habe keine großen Talking Points mehr. Wir haben eigentlich alles Wichtige eigentlich schon gesagt. mir würde jetzt tatsächlich nichts, nichts wirklich weiter Gehaltvolles einfallen.
Nee, also ich könnte jetzt noch das Fazit draufsetzen. Ich hatte nicht damit gerechnet, ne? Ich hatte ja vor vielen Jahren diesen fürchterlichen Schwimmende Leichenfilm in einer fürchterlich geschnittenen Version schon mal gesehen und war der ganzen Reihe dadurch äußerst abgeneigt gegenüber. Das muss ich revidieren. Freunde des Grusels, Freunde von solchen Stoffen sollten hier definitiv, wenn sie das noch nicht kennen, mal reinschauen und sich zumindest irgendwie ein oder zwei gelungene Teile dann mal angucken. Also ich wurde eines Besseren belehrt. Die Reihe hat mich auf jeden Fall bereichert und mir auch echt Spaß gemacht. Und Basti, dafür ganz herzlichen Dank, denn ganz ehrlich, von selber wäre ich da nicht drauf gekommen, mir alle vier zu geben, muss ich sagen. Also das war jetzt wirklich hier extra für den Podcast und ich bin froh drum, denn schlussendlich gelungene Reihe, interessante Reihe, brauche ich jetzt nicht ständig in meinem Player, werde ich jetzt nicht jedes Jahr zur Halloween-Season auspacken, aber ich denke schon, dass ich zumindest in den einen oder anderen irgendwann nochmal reingucke und bin dankbar und jetzt ist aber auch erstmal genug mit reitenden Leichen, jetzt muss ich erstmal ein bisschen andere Stoffe vor Halloween gucken und habe Bock auf mehr Horror aus anderen Bereichen.
Ich suche nach den richtigen Worten. Also für mich war das ein bisschen Forschungsarbeit, sagen wir mal, ein bisschen Vordringen in unbekannte Gebiete, wo ich mich sonst auch nicht freiwillig hin vorwagen würde. Ich habe jetzt nicht extremst gelitten, aber ich werde mir die Filme nicht nochmal anschauen. Es ist einfach nicht mein Ding. Es gab ein paar sehr spannende Sachen und die Gespräche sind so und so immer wert. Also an dem Film spannende Sachen und unsere Gespräche sind es einfach dann auch wert, sich sowas dann mal anzutun, auch wenn das über den eigenen Geschmack weit hinausgeht. Ich sage, es gibt ein paar Witze oder weiß nicht, wie ich sagen, ja, ich kram in solchen tiefen Kisten sonst nicht. Und ja.
Särgen.
In ganz tiefen, genau, Katakomben und Särgen. Die Gespräche haben Spaß gemacht. Die Filme, weiß ich gar nicht, ob die mir Spaß gemacht haben oder ob so. Teilweise war es schön, die zu schauen. Und teilweise dachte ich, warum mag das jemand? Naja, ich glaube, jetzt habe ich, ihr habt es mir erzählt, jetzt weiß ich's. Ja, wie gesagt, ich halte das dann teilweise für so eher eine sehr private oder sehr subjektive Herangehensweise an, oder die unterschiedliche, wie an einem Film mag. Witzige Sache auf jeden Fall.
Ich habe ja eigentlich fast schon alles schon vorher eigentlich gesagt. Ich versuche es nochmal zusammenzutragen. Also so insgesamt, ich mag diesen Grusel, Machart dieser ganz gesamten Filme, dass die unterschiedlich sind, dass die unterschiedliche Mythologien aufbauen. Die reitenden Leichen, die sind halt auch einfach cool. Das ist dunkel, das ist düster, das hat irgend so einen richtig schönen klassischen Schauer, jagt man das über den Rücken. Da gibt es viele Highlights und Lowlights in diesem Film. Ich kann mich über das jeweils andere zu jeder Zeit irgendwie erfreuen. Ich kann da irgendwie immer was Positives rausziehen. Und das hat so einen ganz, ganz, ganz eigenen Charme. Das ist aus einer ganz anderen Zeit des Filmemachens. Da schwingt eben halt auch ganz viel. Und so Zeitgeist schwingt da auch schon so ein bisschen mit, eben halt auch, was das Filmemachen halt in Spanien jemand anbetraf. Und ich ziehe da wirklich sehr viel Mehrwert für mich halt raus und werde tatsächlich auch regelmäßiger dann zu dieser Reihe zurückkehren. Ich habe die mir ja wirklich echt alle im Mediabook gekauft und freue ich mich tatsächlich wirklich drauf, wenn ich mir dann irgendwann nochmal wirklich wieder anschaue oder einfach nur einen einzelnen rausnehme, wie zum Beispiel den vierten, kann ich mir gut vorstellen, einfach zu sagen, so, heute schaue ich mir nochmal den vierten an oder den zweiten und ja, also da kehre ich sehr gerne wieder zurück, habe wirklich sehr viel Freude gehabt und habe mich ja auf allen auch eine sehr lange Zeit ja auch auf die Gespräche hier gefreut und ja, also ich gehe hier wirklich mit einem super, super, super tollen, positiven Gefühl raus. Hat auch viel Spaß gemacht und dann sage ich euch danke, dass ihr da so schön mitgemacht habt und einfach meiner verrückten Idee gefolgt seid.
Danke dir. Und worüber ich mich auch ganz besonders freue, ist dann das nächste kommende Gespräch, denn dann ist es endlich soweit. Nach vielen Ankündigungen werden die roten Lack- und Lederstiefel angezogen und es wird sich schon wieder auf Pferde, diesmal lebendige, geschmissen. Und dann geht's los mit dem guten Sean Connery mit allerbester, frisch gepflegter Popelbremse und einer Menge Spaß und Freude, fliegenden riesengroßen Steinköpfen, barbusigen Frauen, jeder Menge Wattebilder und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich würde aber ganz gern noch mal ganz kurz ein bisschen Werbung machen. Und zwar am 21. Samstag, der 21. Macht hier in Düsseldorf am Ende der Lorettostraße, ich hatte es schon mal erwähnt, der Viertelladen auf, hier im Rahmen des Lorettostraßenfestes, wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hier in der Vergangenheit, aber dort stehen ein paar meiner Lochkamerawerke, schöne analoge Fotografien, ausgedruckt auf bestem Feinart-Strukturpapier und ja, vielleicht ist ja noch was übrig, vielleicht sind noch Bilder da, falls jemand in der Nähe von Düsseldorf ist, lohnt es sich auf jeden Fall, dort mal einen Blick zu riskieren und das jetzt nicht nur wegen meiner Werke, sondern da sind ganz viele tolle, wirklich begabte, nette, tolle Künstler hier aus der Umgebung mit in diesem Laden und hängen da ein bisschen Street Art, Illustrationen, alles Mögliche. Also es lohnt sich so oder so, da einfach mal reinzuschauen, mal Hallo zu sagen, mal vorbeizugucken. Vielleicht trifft man mich da auch und ansonsten gibt es da auf jeden Fall jede Menge Zeug, das man erwerben kann, gerade im Vorfeld zu Weihnachten. Bestimmt lohnenswert. So, Werbung Ende.
Genau, ich hänge noch eine Werbung auch noch an und zwar unsere EP, die Toms of the Blind Dead EP ist jetzt endlich draußen von Human Prey. Wer also auf Death Metal steht, auf Blast Beats, auf verrückte Sweepings steht, der ist da genau richtig. Dann einfach mal bei uns bei Bandcamp vorbeischauen, da könnt ihr euch das digital kaufen. Es wird tatsächlich sogar auch eine Vinyl geben, das wird dann eine Vinyl Split. Das ist dann mit unseren Kollegen von Architects of Dissonance und ja, mehr bleibt eigentlich gar nicht zu sagen als danke, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns ein bisschen Liebe da und ich bedanke mich bei euch beiden für das tolle Gespräch. Vielen Dank, Fred. Und vielen Dank, Udo.
Ab auf die Pferde, Jungs, und rein in den Sonnenuntergang.
Genau so machen wir das.